Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge bei Wolf on Tour Podcast. Ich habe wieder den lieben Mario hier bei uns und den lieben Patrick. Und heute sprechen wir über ein Thema, wo wir hier wahrscheinlich die zwei, drei wichtigsten Experten überhaupt auf dem Gebiet hier haben, die den Markt wahrscheinlich mit am meisten geprägt haben. Patrick, ich nehme dich einfach dazu aus Freundlichkeit.
Danke.
Und zwar geht es heute ums Thema Muskelgelenktraining, um die Wichtigkeit von Muskelgelenktraining. Ich glaube, hier klar sagen zu können, ist immer noch ein sehr unterschätztes Thema da draußen, auch wenn wir doch schon viel bewegt haben die letzten Jahre. Und ist ein Thema, Patrick, wo ich jetzt selber gespannt bin, was du von der wissenschaftlichen Seite rausgekramt hast, ob es etwas gibt, was unsere wilden Thesen zum Muskelgelenktraining auch ein bisschen unterstützt. Ja, ich hoffe, du hast schön Cherrypicking betrieben für uns.
Aber natürlich, Wolf, natürlich.
Ich glaube, es ist ein Thema, wo wir wirklich in dem Kreis richtig geil drüber reden können, weil man muss ganz klar sagen, der Mario mit Flex hat zigtausend Kunden bedient über die Jahre, parallel ich mit Five, und wir waren über Jahre, würde ich sagen, die Hauptplayer, die diesen Markt in Richtung Muskelgelenktraining überhaupt geprägt haben. Gab es vor uns so nicht, es gab ein paar Stretching-Ecken, aber sonst hat eigentlich kaum jemand in der Fitness- und Gesundheitsbranche überhaupt auf Beweglichkeit geachtet. Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, nicht oft genug drüber sprechen können, Mario, weil es immer noch in vielen Bereichen einfach ja nicht richtig genutzt wird, die Leute vielleicht noch mit gar nichts arbeiten. Und ja, aus meiner Erfahrung einfach von der Hierarchie, wenn es um Gesundheit geht, um Schmerzfreiheit geht und so, also aus meiner Sicht sogar der wichtigste Faktor ist tatsächlich. Oder Mario, wie siehst du das?
Ja, also ich kann dir ja in allen Punkten da nur zustimmen, was ich ja nicht so gern mache, ja, das weißt du ja, aber aber wir sind ja jetzt Freunde, ja, von daher fühlt sich das jetzt natürlich viel, viel besser an, dass ich dir dass ich dir recht gebe, ja. Ja, nee, also ganz klar, wenn heute einer mit dem Training beginnt, mit der eingeschränkten Muskulatur, und dann darauf ein überwindendes Krafttraining macht, sage ich mal, oder auch ein statisches, dann ist das kritisch zu sehen aus meiner Sicht. Wenn das Zwerchfell, der Psoas und der Quadrizep eingeschränkt sind, also ich sag mal, der vordere Bereich, dann muss man einfach wissen, dass durch das Zwerchfell auch die Speiseröhre geht, die Brustmuskulatur anschließt und dann bis zum Hals, zum Scaleni, der dann am Kopf eine sehr wichtige Rolle spielt. Man sagt ja, der Scaleni ist der Psoas am Hals. Dann wird's halt einfach kritisch. Und wer das nicht so sieht, glaube ich, der sollte mal seinen Gedankengang dort vielleicht überprüfen. Und vielleicht können wir mit dem heutigen Podcast da einiges dazu tun. Vielleicht kann der Patrick einiges dazu sagen. Vielleicht können wir zur Aufklärung beitragen, was da draußen vielleicht noch nicht angekommen ist oder was wir vielleicht auch in unseren Seminaren und Webinaren nicht deutlich genug gesagt haben. Vielleicht können wir da heute einen Beitrag leisten, und deshalb freue ich mich, dass ihr beide da seid und wir heute mal ein bisschen über dieses Thema diskutieren können. Ja, es gibt den Tuigo, den Marco, der dort einiges dazu geschrieben hat. Der Kurt macht dort, Kurt Mosetter macht einiges mit seinem Kraft in der Dehnung und mit seiner Myoreflextherapie. Da gibt's unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Bereiche. Und das zeigt eigentlich, wenn zwei so Kapazitäten das ähnlich sehen wie wir, dass es nicht ganz ohne sein kann, ja. Und deshalb, let's go, Patrick.
Gut. Also zunächst, was du gerade gesagt hast, ja, mit Muskelgelenktraining und überwindendem Krafttraining, also das klassische Krafttraining, ich würde es vielleicht dahingehend ein bisschen ja absprechen, dass ein Krafttraining alleine für Trainingsbeginner nicht optimal ist, weil die halt eben in der Regel vorher aus einer ja, sedentären ja, Lebensstilführung kommen. Das heißt, die bewegen sich zu wenig. In der Regel sitzen sie aber sehr viel. Was bedeutet, wenn man dann aus ja, mit der Grundvoraussetzung in ein Krafttraining startet, dass dann vielleicht auch, vor allem wenn man dann wieder nur sitzt an den Geräten, vielleicht auch die Defizite gar nicht ausgeräumt werden. Von daher würde ich sagen, Muskellängentraining und Krafttraining müssten eigentlich Hand in Hand miteinander gehen. Und da bin ich ganz bei euch. Die Beweglichkeit hat da immer noch einen viel zu geringen Stellenwert. Und vielleicht auch spannend, dass man durch Krafttraining eigentlich auch genau das erreichen kann, Beweglichkeit. Wenn man es als Muskellängentraining betreibt, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist vielleicht ein spannender Punkt, den wir später nochmal aufgreifen können. Aber jetzt gerade mit Bezug auf das gerätegestützte Beweglichkeitstraining oder gerätegestützte Muskellängentraining müsste man ja eigentlich spezifischer sagen, hat man halt eben den Vorteil, dass es Fehlerquellen ausräumt. Das ist einer der entscheidenden Punkte, die ich da sehe. Nicht, weil es der einzige Weg ist, diese Effekte zu erreichen, sondern wahrscheinlich, weil es für die meisten Leute der bequemste und sicherste Weg ist.
Ja, so sehe ich das auch, Patrick, und da sprichst du mir aus der Seele. Deswegen habe ich damals auch diesen Begriff Muskellängentraining geprägt, den es ja bis dahin eigentlich nicht gab, der nicht verwendet wurde. Im Gegenteil, man wurde attackiert und hat gesagt, das geht eigentlich gar nicht, dass ein Muskel in die Länge in Serie sich anbaut. Das sind ja die Ansätze vom Dr. Marco Tuigo, der gesagt hat, sehr wohl gibt es sarkomerische Anpassungen in Serie. Ja, und hat das auch so dargestellt, als wenn das gar nicht in Frage zu stellen ist, nach seinen Recherchen, dass es das gibt, weil bis dahin hatten ja einige behauptet, man hätte das nur an Fröschen oder was weiß ich irgendwo gezeigt. Aber ich persönlich habe so meine Erinnerung an den Kampfsport, an das Ringen. Da war das eigentlich für uns gar kein Thema, weil wir haben in der Regel Amplituden erreicht, die wir selbst nicht wollten, ja.
Ja, das hast du schön ausgedrückt.
Wenn nicht einer mal schön suplext.
Ja, also das war manchmal dann schon, also das Training war dann manchmal schon recht unangenehm, ja. Mhm. Aber ich sehe es natürlich auch bei Akrobaten oder bei Turnern oder, die ja über brutale Amplituden Kräfte aufbauen und deshalb diese Bezeichnung Kraft in der Dehnung, die ja der Kurt Mosetter dort geprägt hat, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Welche Kraft hast du in der Dehnung? Was kannst du denn eigentlich dort noch halten? Und deshalb bin ich da ganz bei dir. Ich spreche eigentlich auch nicht vom Dehnen oder von irgendwas, sondern ich spreche vom Krafttraining. Ja. Vom Krafttraining in die Länge. Und wie du schon sagst, das kann ich wahrscheinlich auch mit bestimmten Übungen vom Kreuzheben über volle Amplituden oder Good Mornings oder erreichen. Aber mit welchem oder von welchem Leistungsstand gehen wir denn im Fitnessstudio aus?
Ja. Das ist genau der Punkt.
Wenn ich mal so aus meiner Erfahrung spreche, wie viel Prozent der Leute schaffen bei ihrem ersten Training einen Klimmzug? Ja.
Sehr wenige.
Ja, genau. So, und wie viele können mit ihrem eigenen Körpergewicht eine Kniebeuge machen? Ja. Wie viele können da explosiv? Wie viele können springen? Wie viele Leute können ihr eigenes Körpergewicht beim ersten Trainingstag aus der Bank drücken? So, und als ich meine ersten Versuche gemacht habe, da gab es in Erfurt ein Kraftsportzentrum. Der Typ, der das in so einem Keller gemacht hat, der hieß Hochhaus. Ja, und dann bin ich mal in diesen Keller da reingelaufen und habe gesagt, kann ich da mitmachen? Und da hat er gesagt, kannst du dein eigenes Körpergewicht aus der Bank drücken? Ich so, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, hat er gesagt. Ja, ja. Schaffst du 10 Klimmzüge? Ja, auf jeden Fall, ja. Na gut. Dann kannst du mitmachen. Ja, so, vorher gab es da eigentlich gar nichts. Von daher, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir heute in den Fitnessstudios wahrscheinlich bei weit über 80% der Leute von einer eingeschränkten Fähigkeit ausgehen, überhaupt ihren Körper einzuschätzen. Ja. So, und deshalb glaube ich, dass wir mit dem Flex und der Wolf mit dem Five dort so eine Art Krücke gebaut haben. Ja, ich habe immer gesagt, es ist im Grunde genommen wie eine Yoga-Krücke. Und das würde ich heute vielleicht auch mal genauer beleuchten, was der Unterschied ist von dem, was wir machen, gegenüber dem Yoga. Ja, so, das ist ein Bereich, der immer wieder gefragt wird. Ja, das kann ich ja im Yoga auch machen. So, ich persönlich will es vorwegnehmen. Ich glaube nicht, dass du das alles im Yoga so machen kannst. Aber ich finde Yoga natürlich ein sehr positives Beispiel für die Kraftentwicklung in der Dehnung. Ja, von daher möchte ich das eine nicht kaputt reden oder wenn man das eine tut, heißt noch lange nicht, dass man das andere auch lässt, ja, sondern das hat beides seine Berechtigung und deshalb lass uns da mal weiter marschieren. Vielleicht der Wolf hat da sicherlich auch ein paar vernünftige Ansätze.
Wir hatten jetzt wahnsinnig viele Themen drin schon, die ich gerne so alle so ein bisschen abarbeiten wollen würde. Ich hoffe, wir kriegen dann nachher alles zusammen, weil es war jetzt schon so ein bisschen von deiner Seite, Patrick, die These drin, über die wir seit Jahren diskutieren und die ich gerne heute hier mit euch auch diskutieren wollen würde, dass ein Krafttraining Full Range reicht. Würde ich von meiner Seite, und die Diskussion habe ich viel geführt mit den Leuten von Eleiko und Co., ne? Ich glaube nicht, dass es reicht. Habe das auch im Profibereich gesehen. Es ist eine Basis, aber man muss manchmal spezifisch Beweglichkeit oder Muskellänge trainieren. Meiner Meinung nach würde ich gerne nachher diskutieren. Dann war jetzt drin, wie kommen die Menschen heute rein zu uns? Da sollte man mal drauf gucken, weil, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, wir haben bei Five über viele Jahre das Five-Training nur nach dem Training propagiert. Zu einer anderen Zeit. Muss ich leider wieder zugeben, hat Mario vor mir angefangen, auch als Warm-up Flex zu nutzen, was ich am Anfang nicht gut fand, nicht richtig fand und über die Jahre lernen musste. Mario hat verdammt recht damit, weil die Leute heute in einem Zustand reinkommen ins Studio, wo sie gar nicht mehr in der Lage sind, gesunden Krafttraining mit uns zu machen. Also da sollten wir vielleicht drüber sprechen, das war vorhin schon so ein bisschen drin. Und dann vielleicht mal als allererstes sollten wir mal ein bisschen klarstellen, auch gerade mit dem Yoga-Thema und so. Was macht denn ein Muskellängentraining nach dieser Five-Philosophie und vielleicht einigen wir uns auf die Paki-Philosophie, weil vom Walter Paki ist der Ursprung, übrigens auch der Kurt hat seinen Ursprung bei ihm, ne? Mit seiner Biokinematik. Also vielleicht sollten wir einmal so mal drüber sprechen, was macht denn überhaupt ein Biokinematik-Training, Five-Flex-Training aus im Vergleich zu einem normalen Stretching, im Vergleich vielleicht auch zu einem Yoga und all diesen Dingen, dass die Zuhörer überhaupt mal einordnen können. Was ist denn der Unterschied von, ich mache in der Stretching-Ecke irgendwas oder ich gehe in den Five-Bereich und mache da wirklich konsequent mein Beweglichkeitstraining? Und die wissenschaftliche Seite, Mario, was du gerade gesagt hast mit Muskellängentraining, da würde ich nachher auch mal gerne einordnen, weil ich glaube, das Muskellängentraining mit wirklich Anbau der Sarkomere gibt es. Ich glaube aber in der Hierarchie unserer Mechanismen, die wir nutzen im Training, kommt das relativ spät. Also wir haben auch andere Vorteile noch, die vorher kommen aus meiner Sicht, an Anpassungen, wenn wir eben Muskellänge trainieren. Also ihr seht schon, da war unglaublich viel drin in den ersten paar Minuten. Da haben wir also schon genug Themen für die nächste Stunde, das irgendwie
Wir
gemeinsam
können
mal so
uns
zu betrachten und
natürlich auf
aufzuarbeiten.
den Paki einigen, Wolf, solange wie du sagst, dass ich der Erste war. Und dann das.
Ach, leck mich doch. Patrick, der Mario hat ungefähr so 250.000 gute Argumente an der Stelle, falls ich ihm widerspreche. Weißt du, da
Der
gibt es
Wolf
noch
ist
so ein altes Gerichtsurteil.
ah ja, okay, ich
rechtskräftig
verstehe.
verurteilt, ja. Er darf nichts anderes sagen, ja. Also er ist
Ah. Ja. Also Mario ist einfach der Erste bei allem.
Nein. Zum Glück nicht.
Ja, aber wollen wir mal, als allererstes würde ich mal ganz gerne von meiner Seite so diese Unterschiede einmal kurz darstellen. Und ihr könnt gerne ergänzen und Patrick, du kannst gerne auch mal dann in den wissenschaftlichen Kontext setzen. Also die erste Geschichte ist eigentlich, was der Mario schon sehr, sehr gut erklärt hat, und ich mag die Ausdrucksweise vom Kurt da auch sehr gerne. Dieses Kraft in der Dehnung, Kraft in der Länge, wie es der Kurt sagt, das bringt es wahnsinnig gut auf den Punkt. Also eine wichtige Geschichte ist bei uns, wir dehnen einen Muskel nicht passiv in die Länge, sondern wir gehen in eine maximale Länge rein, aber der Muskel arbeitet aktiv dagegen. Und das ist eben sehr außergewöhnlich. Also normalerweise, du hast im Stehen dein Stretching, ziehst irgendwie deinen Fuß zum Hintern hoch und dehnst halt irgendwie den Quadrizeps. Und natürlich ist er nicht völlig tot in dem Moment, aber er hat sehr, sehr wenig Aktivität. Wir haben uns übrigens auch mal den Spaß gemacht mit den Muskelmessungen, wie heißt es gleich?
Elektromyographie.
Elektromyographie, genau. Haben wir mal gemessen im Kniestand, also diese ganz aktive Five-Übung oder Biokinematik-Übung, die hat der Paki damals auch schon so frei gemacht, im Vergleich zu so einer Oberschenkel-Stretching-Übung. Und dann siehst du ganz klar, der Quadrizeps, der feuert Vollgas in diesem Kniestand, weil er dich ja halten muss, den ganzen Oberkörper und das ganze Gewicht halten muss, in der maximalen Länge. Und diese Kombination von Kraft in der Länge macht einen riesen Unterschied von dem, was die Strukturen lernen, nenne ich es jetzt mal. Also, das ist falsch, weil die Strukturen lernen nicht so viel. Das zentrale Nervensystem lernt wahnsinnig viel in dieser Aktivität. Und das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede. Und das ist beim Yoga teilweise gegeben, je nachdem, welche Yoga-Form.
Und Position.
Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Kamel nehmen, beim Kamel stützt du dich hinten auf, ist der Oberschenkel immer noch aktiv, aber wahrscheinlich nicht ganz so aktiv, die Aktivität nicht so im Vordergrund wie bei uns. Das ist also ein Faktor, der einen Riesenunterschied macht beim Muskellängentraining, wie wir es propagieren, im Vergleich zu einem normalen Stretching, Dehnen oder sonst was, ne? Dann ist das nächste, wir arbeiten nicht in einem isolierten Muskel. Also beim normalen Stretching oder sowas versuchst du immer einzelne Muskeln zu isolieren, möglichst zu isolieren, klappt eh nicht, und die einzeln zu dehnen. Machen wir ein Beispiel, Brustmuskeldehnung, angewinkelter Arm, irgendwo dagegen stützen und ich dehne wirklich nur den Pectoralis Major und ein bisschen den Minor, aber ich gehe nicht in diese Kette bis vor in die Hände rein, machen wir komplett andersrum. Also wir versuchen immer, in jeder Übung so viele Muskeln wie möglich reinzupacken. Mit dieser Grundidee, diese myofaszialen Übergänge zu kriegen, diese Ketten zu kriegen, diese Leitbahnen zu kriegen. Und der Körper arbeitet ja nie mit einem einzelnen Muskel, sondern immer im Verbund von Muskeln, immer in Ketten. Und man könnte sagen, wir machen sozusagen das funktionelle Beweglichkeitstraining, ne? Also dadurch, dass wir das so zusammenpacken. Und hat auch den Vorteil, du musst viel weniger Übungen machen, weil du ja bei vielen Übungen immer schon ganz, ganz viele Muskeln drin hast bei uns und eben nicht jeden Muskel einzeln dir vornehmen musst. Ist auch ein Riesenunterschied. Also aktiv in der Kette, das ist schon mal ein Riesenunterschied beim Lernprozess, wenn du eben ein Five trainierst oder Biokinematik trainierst im Vergleich zu einem klassischen Training. Was für einen Vorteil haben wir da noch? Beim Stretching oder bei anderen Dehnkonzepten nach Yanda oder sonst was, musst du wissen, welcher Muskel betroffen ist. Also stellst du die falsche Diagnose und hast den falschen Muskel, dann dehnst du die ganze Zeit den falschen Muskel und übersiehst vielleicht einen anderen. Bei uns, wenn wir in der Kette arbeiten, pflege ich seit Jahren zu sagen, der Körper, also das schwächste Glied in der Kette oder das kürzeste Glied in der Kette bekommt den größten Trainingsreiz. Also du gehst als Beispiel in einen Five-Hip rein, machst da deinen Kniestand drin, dem einen zieht es im Oberschenkel, weil er da am kürzesten ist, dem nächsten im unteren Rücken, weil der Psoas viel Spannung hat, dem nächsten in der Bauchdecke, weil der Bauch vielleicht total verspannt ist. Das heißt, der Körper selber reguliert sich in der Kette selbst. Das ist auch ein Riesenunterschied bei diesem Training in der Kette, bei Five und Flex und so weiter und bei Biokinematik im Vergleich zu einem klassischen Stretching. Durch diese Kombination von Aktivität, Kette und diese Selbstorganisation des Körpers hast du eben ganz andere Effekte, aus meiner Sicht viel nachhaltigere Effekte, wie wenn du eben klassisch mit einem Stretching arbeiten würdest. Also das mal für alle da draußen zur Einordnung, warum so ein Muskellängentraining aus meiner Sicht viel effizienter ist, viel zeiteffizienter und viel leichter damit Erfolge zu erzielen und nachhaltiger als beim klassischen Dehnstretching. Fehlt dir noch was, Mario?
Ich habe noch einen Ansatz, den der Marco immer gebracht hat. Das ist allerdings schon recht lange her. Die Muskellänge erreichst du viel, viel schneller als ein Dickenwachstum. Und zwar schon innerhalb der ersten 7 Tage nimmt die Muskellänge laut dem Makro dort nicht unerheblich zu. Ja,
Aber das ist
so
ja auch, was die
und
Praxis zeigt, gell? Dass
ja,
die Leute
genau.
schnell Erfolge haben. Sehr
Ja,
schön.
und ich habe da mal für mich damals so 3 unterschiedliche Ansätze mal so zusammengetragen, die es da gibt. Der Marco hat sich mit dem Thema nur dahingehend befasst, dass er sagt, ja, wir können eine Muskellänge in Serie gewinnen. Punkt. Ja. So, das ist aber gleichzeitig, Patrick, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, eines der besten IK-Trainings, die es gibt. Also es ermöglicht, dass ein Anfänger so ein IK-Training überhaupt machen kann, wo er normalerweise zwischen 90 und 100% der maximalen Leistungsfähigkeit liegen müsste, um das zu erreichen. Von daher glaube ich, dass der Muskel nicht zwingend unterscheiden kann, ob ein Gewicht an ihm zieht oder ob er ein Gewicht überwindet. Ja. So, und deshalb glaube ich schon, dass wir hier überlegen müssen, was hat das auch für eine Auswirkung auf das Bindegewebe, beispielsweise wenn wir mal von Zellulit ausgehen, wo wir heute wissen, wenn der Muskel gespannt ist, ordnet sich das Bindegewebe wieder neu. Vielleicht durchleuchten wir mal den Ansatz, ja, oder diesen Gedankengang, was das für Auswirkungen aus deiner Sicht hat. Wir vom Five und von Flex, wir hatten eigentlich so diesen myofaszialen Ansatz, was gerade der Wolf gesagt hat, um die Körperhaltung wieder zu verbessern. Und uns ging es eigentlich um Schmerzfreiheit durch Beweglichkeit. Ja,
Genau.
so und um die Vorbereitung des Normalbürgers, der in einem Fitnessstudio kommt, der, oder ich sage mal von dem, der keinen Klimmzug schafft, der wahrscheinlich schon Schwierigkeiten hat, sich an der Stange zu halten. Ja, so und der Kurt Mohsetter hatte wiederum einen ganz anderen Ansatz. So, der hatte diese Neuroregulation als Ansatz und die Reflexionsmuster der Leute wieder zu verändern. Ich sage mal, das kann man vielleicht als Spannungsregulation und Schmerzminderung. Also der Kurt und wir kommen eher über dieses Thema, was machen wir mit der bestehenden Substanz, wie machen wir das optimaler? Der Marco hat dann gesagt, okay, es wäre ein Sarkomere in der Länge angebaut. Vielleicht gehen wir da drauf mal ein bisschen ein.
Können wir
Soll ich
gerne
mal
machen.
meine Sicht sagen, wie die Mechanismen sind, und dann kannst du mal von der wissenschaftlichen Seite das so ein bisschen, was du gefunden hast dazu, kannst mir auch gerne widersprechen dann an der Stelle. Also der Mari hat eigentlich alle Sachen gerade schon ansatzweise drin gehabt. Ich wiederhole es mal ein bisschen auf meine Sa Art und Weise. Also wenn wir jetzt einen Muskel im Five als Beispiel auf Länge trainieren, in der Aktivität, in der Kette, wie wir es gerade besprochen haben, also in diesem myofaszialen Konstrukt, dann würde ich sagen, das Erste, was passiert, was wir auch oft sofort im Training selbst sehen, auch gerade wenn wir vorher mit der Rolle, ich gucke gerade rüber hier auf die Faszienstimulatoren, die bei uns stehen, wenn wir mit einer Black Hole, mit einer Faszienstimulator von uns, mit irgendwas, also von außen über einen Triggerreiz, nenne ich es mal, so wie es der Kurt macht in der Myoreflextherapie, dann haben wir einen Soforteffekt von mehr Länge, nach einer Minute zum Beispiel jetzt bestimmte myofasziale Übergänge zu triggern, mit einer Rolle, mit einem Ball, mit irgendwas, mit den Händen, egal was. Das spielt sich aus meiner Sicht im zentralen Nervensystem ab. Das heißt, du gehst über Golgi-Sehnenapparate, Nozirezeptoren, über all die Rezeptoren, die in diesen Übergängen sind, gehst du hin und spiegelst dem Muskel quasi wieder, hey, du hast zu viel Spannung, zu viel Tonus, und er lässt sofort ein bisschen mehr Länge nach. Das ist etwas, was sich im zentralen Nervensystem, also ansteuerungstechnisch, abspielt. Und das ist für mich beim ganzen Five-Training einer mit der wichtigsten Prozesse, die passieren. Also, dass wir dem Muskel quasi einfach ausgedrückt wieder beibringen, Länge zuzulassen. Also, wir haben ein Softwareproblem sozusagen auf der Muskulatur, wenn die Leute Tag ein, Tag aus 10, 11, 12, 15 Stunden sitzen, programmieren wir ein falsches Normal. Und dieses wieder in ein richtiges Haltungsnormal zu programmieren, ist eine der Hauptaufgaben von Muskelgelenktraining. Also erster Faktor, zentrales Nervensystem, der Körper lernt etwas, ja, neue Software. Der zweite Faktor, den Mario gerade auch schon angesprochen hat, ist ja, es gibt ja diese Untersuchung von Dr. Schleip und Co., dass eben Faszien sich verändern, sozusagen so gekräuselt aussehen über die Jahre, wenn eben sehr lange keine Beweglichkeit stattfindet, wenn wir sehr lange in einer Fehlhaltung...
Wie so ein Grasbatzen.
Genau, das sieht dann aus wie so ein Grasbatzen. Ich habe mal in der Physio damals gelernt, crossed links, also dass quasi so die faszialen Strukturen nicht mehr in ihrer Struktur sind, wie sie sind, in der Ausrichtung, wie sie sind, wo sie gut arbeiten können, sondern sie verändern sich. So, das ist der zweite Faktor. Wenn wir also längerfristig arbeiten, das passiert nicht in einem Training sofort, sondern wenn wir regelmäßig in die Länge trainieren und in die richtigen Zugrichtungen an dem Bindegewebe ziehen, dann verändert sich das Bindegewebe und wir werden da wieder geschmeidiger, weicher, was man auch in den Untersuchungen sieht. Das ist Faktor Nummer zwei. Und der dritte Faktor ist dann, wenn ich super intensiv und lange und regelmäßig trainiere, dass dann wirklich auch der Muskel in der Länge wächst. Ich mache ein Beispiel dafür, wenn jetzt jemand sich wirklich vornimmt, einen Spagat zu schaffen, dann wird da wahrscheinlich, bis er das wirklich schafft, final auch eine Muskellängenwachstum stattfinden. Aber in der Hierarchie glaube ich, dass eben das Erste, was passiert, ist Ansteuerung, Gehirn, zentrales Nervensystem. Zweite Ebene ist das, was in der Faszie passiert. Und dritte Ebene ist für mich dann das, was wirklich im Muskel nachhaltig noch an Länge passiert. Was hast du vorhin erwähnt?
Golgi-Sehnenorgan. Und was kam danach? Das habe ich nicht so richtig verstanden.
Die Nozirezeptoren, also die Schmerzrezeptoren, spielen sicherlich mit einer Rolle, auch im positiven Sinne, weil wir da ja beeinflussen und weil wir da auch teilweise überlagern mit unserer Therapie oder mit den Ansätzen, wo wir faszial arbeiten. Dann sind ja die Papa Pacini noch Spannungsmesser. Also es gibt einfach verschiedene Rezeptoren, die eine hohe Dichte haben im Muskel-Sehnen-Übergang, die wir halt bearbeiten, wenn wir faszial arbeiten von außen. Mit der Rolle, mit den Händen, mit egal was. So, das ist so meine Sicht, wie Muskellängentraining passiert, was sicherlich auch noch eine Rolle spielt. Da gibt's ja oft so die Diskussionen auch bei Schulungen, für mich ist keine Diskussion, weil wir werden es final nicht so schnell klären, dass natürlich Gleitebenen von Nerven noch eine Rolle spielen. Also wie gut gleitet ein Nerv in seiner Myelinschicht und so weiter, in seiner Hülle sozusagen. Wenn ich jetzt einen Spagat mache, dann kann man nicht differenzieren, ist es jetzt die Kette, die da wehtut, oder ist es vielleicht der Ischiasnerv, der auch einen Dehnreiz erfährt und reagiert. Und mir ist aber am Ende des Tages auch egal, weil es verbessert sich definitiv, wenn ich es regelmäßig übe. Und ob dann der Nerv besser in seiner Ebene gleitet oder ob die Kette besser wurde, die Myofaszial da zusammenhängt oder was auch immer, ist mir am Ende des Tages relativ egal. Werde ich nicht beweisen können, aber spielt wahrscheinlich alles mit einer Rolle. So, das mal so, was passiert denn im Training?
Da waren jetzt viele Themen dabei bei euch beiden, ja, die ich auch gern nochmal so ein bisschen aufgreifen würde, um es irgendwie vielleicht logisch zu ordnen. Fangen wir mal bei so grundlegenden Begriffen an, wie zum Beispiel Kürze und Länge. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil grundsätzlich die meisten Leute sind nicht anatomisch verkürzt, weil sonst müsste ja Ansatz und Ursprung eines Muskels irgendwie die Position ändern. Ja, das ist ja de facto nicht der Fall. Heißt, eine Muskellängenänderung heißt jetzt nicht, dass der Ansatz vom Bizeps aus der Ellenbeuge plötzlich ans Handgelenk wandert. Das wird komisch aussehen, das macht grundsätzlich keinen Sinn, das passiert nicht, ja? Was bedeutet, das, was da an Längenänderungen stattfindet, sind Strukturen innerhalb des Muskels, aber Ansatz und Ursprung, also die Gesamtlänge des Muskels, ändert sich nicht, sondern auf die Gesamtlänge des Muskels verteilen sich nur Proteinstrukturen anders. Das bedeutet, Muskellängenänderung heißt mehr Proteine, mehr kontraktile Strukturen auf gleicher Länge. So, und das ist jetzt schon wieder ein bisschen abstrakt, aber das sorgt für all die Anpassungseffekte, die du schon angesprochen hast, zumindest was eben veränderte Kraftleistung und so weiter angeht. Weil da können wir später mal noch drauf eingehen, wo ich vielleicht ein bisschen genauer erkläre, weil das relevant dafür ist, dass ein Muskellängentraining zum Beispiel auch die Kraft-Längen-Relation beeinflusst und damit das Schnellkraftverhalten. Also es ist relevant für Schnellkraftsportler, Gewichtheber hat vielleicht so noch niemand wirklich auf dem Schirm. Deshalb dazu gerne später mehr. Zu dem Thema Kürze oder Verkürzung. So funktionelle Verkürzungen existieren. Was bedeutet, ein Muskel kann nicht mehr über seine volle anatomische Länge oder in allen Amplituden gut Kraft entfalten. Eine anatomische Verkürzung entsteht eigentlich nur, wenn ein Muskelgelenksystem über längere Zeit immobilisiert war. Sprich zum Beispiel, wenn man einen Ellbogen in Gips hatte. Ja, dann ist das auch nachgewiesen. Dann verändert sich tatsächlich auch die Anzahl in Serie geschalteter Sarkomere. Das sind diese kontraktilen Einheiten für alle da draußen, von denen ich gerade gesprochen habe. In allen anderen Fällen passiert das eigentlich nicht oder nur in sehr geringem, also vernachlässigbarem Ausmaß. Weshalb das, was du gesagt hast, zu der Hierarchie der Anpassungseffekte sehr sinnvoll ist, jetzt vielleicht als nächstes anzuknüpfen. Nämlich, die meisten Leute sind einfach nicht mehr gewohnt, über volle ROM, über volle Bewegungsamplitude Kraft zu entfalten. A, weil ihr die Nozizeptoren, die ganzen sensomotorischen Apparate, die da in der Gelenkumgebung, in der Muskulatur, im Sehnengewebe und so weiter existieren, weil die dem Körper bzw. dem zentralen Nervensystem einfach zurückmelden, Achtung, kritische Spannung erreicht, wenn du jetzt weitergehst, nimmst du Schaden. Das ist ja im Endeffekt das Signal, was ankommt, weshalb eine reflektorische Verspannung, also eine Anspannung im Muskel ausgelöst wird und dann halt eben die Bewegungsamplitude limitiert wird. Und jetzt ist das Erste, was bei so einem Training immer passiert, egal ob es jetzt ein Dehntraining oder ein Muskellängentraining ist, das ist bei beiden der gleiche Mechanismus, wir desensibilisieren diese sensomotorischen Sensoren, diese Informationsaufnehmer und programmieren das ganze System neu und sagen, hey, das ist gar nicht die kritische Spannung, du kannst ein bisschen weitergehen. Und dann machen wir das wieder und dann sagen wir wieder, okay, das ist noch gar nicht die kritische Spannung, du kannst ein bisschen weitergehen. Und so wird im Grunde genommen einfach nur dieses afferente Feedback, nennt man das, also das, was diese Sensoren aus Muskulatur sehen und so weiter an das Gehirn transportieren, das wird im Grunde genommen umprogrammiert oder deren Auswertung wird umprogrammiert, sodass das nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen wird. Und zu deiner Aussage vorhin, Mario, dass das ist, was jetzt auch schon innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich sichtbar ist, ja, man misst das ja sogar in der gleichen Einheit, aber da ist meistens nur akut und nach kurzer Zeit, wenn man das regelmäßig wiederholt, also in mehreren Einheiten, dann ist das Erste, was eigentlich dann als Effekt eintritt, tatsächlich auf der neuromuskulären Ebene, also diese Umprogrammierung von Afferenz in Efferenz, ne? So, das zu dem Thema, das hat aber noch nichts mit Muskellängentraining zu tun, auch wenn dieser Effekt dort natürlich auch als erstes eintritt. Aber Muskellängentraining ist ja, wie ihr beide schon das so schön formuliert habt, Kraft in der Länge, nicht nur im Training, sondern auch als Anpassung. Also wir werden besser Kräfte bei großen Muskellängen zu generieren. Und dazu ist dann halt eben auch diese zugrunde liegende Strukturänderung, die ich schon mehrfach angesprochen habe, mit Zunahme der seriellen Sarkomere und so weiter und so fort, halt notwendig, weil für alle da draußen vielleicht so ein ganz kurzer und einfacher Exkurs in der Muskelanatomie. Muskeln bestehen aus Muskelbündeln, den sogenannten Faszikeln, und diese Faszikel bestehen wiederum aus einzelnen Muskelfasern. Ja, so, das ist den meisten wahrscheinlich bewusst. Und jetzt gucken wir aber mal in diese Muskelfaser rein, denn in den Muskelfasern sind ganz viele Myofibrillen. Das sind quasi diese kleinsten funktionellen Einheiten, die in Länge da existieren. Und wenn man sich so eine Myofibrille anguckt, dann sind das ganz viele hintereinander in Reihe geschaltete Sarkomere. Ja, so, und diese Sarkomere, das sind Proteinstrukturen aus Aktin, Myosin und an den Enden dann eben Titin zur Zentrierung der Myosinfilamente. Das nur am Rande. Die sind der Ort, wo Kraft entsteht. Ja. Und dabei gleiten Aktin und Myosin übereinander. Viel komplexer wollen wir es jetzt an der Stelle gar nicht machen, aber die müssen übereinander gleiten. Dabei greift das Myosin in das Aktin ein mit so kleinen Köpfchen, ja, und die klappen dann ab und dann ziehen die Enden von so einem Sarkomer in die Mitte, also aufeinander zu. Und wenn man sich das jetzt millionenfach innerhalb eines Muskels vorstellt, ist das der Mechanismus, der eine Verkürzung, also die Krafterzeugung eigentlich darstellt. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass sich so ein Sarkomer ja nur in ein gewisses Maß in die Länge ziehen kann und auch nur ein gewisses Maß verkürzen kann. Weil irgendwann ist halt eben die Amplitude in dieser Struktur erreicht, ausgeschöpft. Und wenn man jetzt an Muskellängentraining wieder denkt, dann muss man eigentlich dafür sorgen, dass diese Sarkomere nicht so weit auseinandergezogen werden, dass sie in einer bestimmten Bewegungsamplitude plötzlich keine Kraft mehr erzeugen können, weil sie nicht mehr überlappen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, dieses Angreifen von den Myosinköpfchen im Aktin und Abklappen und Kraft erzeugen, das funktioniert ja nur, wenn sich Aktin und Myosin noch übereinander befinden. Also wenn ein gewisses Maß an Überlappungsgrad da ist. Und wenn dieser Überlappungsgrad von Aktin und Myosin aufgrund von Dehnung, also Muskellänge, plötzlich sehr stark abnimmt, kann der Muskel dann logischerweise dann auch weniger Kraft erzeugen. Das ist in extremen Fällen der Fall, ja?
Sprinter beispielsweise. In der hat man ja früher gesagt, die brauchen einen verkürzten Beinbizeps, um wirklich schnell zu sein. Ja, das hat man irgendwann mal versucht, wieder ein bisschen zu revidieren.
Funktionelle Verkürzung. Oh, da hatte ich viel Diskussion bei den bei den Profifußballern.
Ja.
Also vielleicht mal ganz kurz, um das in die Praxis zu übertragen, was du sagst, Patrick. Das teilen wir zu 100%. Du siehst es ja, so die Königsübung bei uns, ja, der freie Kniestand. Da haben auch Mario und ich uns schon schön gebettelt, ne, auf Mallorca und überall. Der freie Kniestand ist so eine Übung, wo man das sieht. Du hast eine maximale Länge der ventralen Kette, also der vorderen Kette, angefangen so Tibialis anterior, aber auch Rectus femoris, aber bis in Hüftbeuger, Bauch und alles halt rein. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Übung, wo du sehr viel Kraft in maximaler Länge brauchst. So, und jetzt hatte ich es gerade wieder bei der Strongman Villa, wo ich dabei war, beim Dennis Kohlruss, unglaublich starke Typen, die teilweise mit 200 Kilo morgens Frontkniebeugen gemacht haben, als wäre es nix, ja, so wirklich zum Warmwerden, ne? Aber wenn du die in die Länge reinbringst, wo sie im Kniestand in der Länge Kraft aufbringen müssen, fallen sie um wie ein Sack Kartoffeln.
Ja.
Weil die Muskulatur das gerade nicht gewohnt ist und nicht gelernt hat und dieses Programm nicht hinterlegt ist und vielleicht auch die Überlappung dann nicht gegeben ist bei denen, weil die immer in einem anderen Fenster trainieren sozusagen. Und genau da, das ist genau das, was wir versuchen hinzukriegen, eben nicht nur diese Beweglichkeit, passiv ist ganz, ganz wichtig, sondern wirklich aktiv mit Kraft hinterlegt und das auch halten zu können. Eigentlich, was der Mario vorhin schon gesagt hat, so ein Kunstturner, der eine wahnsinnige Beweglichkeit hat, aber eben auch in den Ringen des Cross halten kann, ne? Diese Kombination aus Kraft und Länge, das ist eigentlich das, was wir anstreben. Und das ist genau das, was du gerade wissenschaftlich hergeleitet hast.
Ja, du siehst ja auch, was ein Turner für eine aktive Muskulatur hat, ja. Der baut ja auch, ich sage mal, schon eine extreme Muskelmasse auf mit relativ wenig Krafttraining.
Ja.
Also der Turner ist der Krafttrainingsanteil im Vergleich ja jetzt zum normalen Bodybuilder natürlich wesentlich geringer, ja.
Ja, das ist korrekt, aber braucht er auch nicht, weil das, was der Turner in seinem Training macht, ja dem Krafttraining schon sehr nahe kommt. Und
ja,
letzten
eben,
Endes,
aber das ist eine unheimliche Muskelmasse, ja, die er da auch erzielt mit dieser Art des Trainings. Also nicht in allen Bereichen, ja. Wenn man den Turner mal anschaut, ist er in manchen Bereichen, was Arme, Schultern angeht, ja, extrem ausgeprägt im Verhältnis von mir aus zur Brust, ja, so, oder auch zu den Beinchen, gell, da hängt dann natürlich dann so ein Faden.
Die zu schwere Beine wären auch hinderlich wahrscheinlich bei der einen oder anderen
Stange,
Übung.
Ja.
Aber das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das sehen wir in der Praxis ja auch, ne? Dass dieses Starksein in der Kürze und in der Länge zwei verschiedene Sachen sind. Und eigentlich sind wir da jetzt auch schon in der Diskussion, reicht ein ganz umfängliches Krafttraining, Muskeltraining, um die Beweglichkeit zu erhalten? Wo ich sage, ist eine sehr, sehr gute Basis, aber es reicht eben nicht. Manche Dinge.
Vielleicht um die Beweglichkeit kann man vielleicht erhalten in gewissen Bereichen, aber nicht die Kraft in der Beweglichkeit.
Ja, also auch die Bewegung, also ich habe ja mit ganz, ganz vielen Athleten aus unterschiedlichsten Sportarten gearbeitet und du hast bei keinem, egal was, jetzt nehmen wir mal so einen Bobfahrer, ne? Extrem komplette Athleten, unfassbar fit, unfassbare Kraftwerte, trainieren eigentlich in ihrem Krafttraining wie ein olympischer Gewichtheber. Also machen wirklich explosiv Ausfallschritte. Also, dass ihr mal eine Idee bekommt. Francesco Friedrich macht mit 180 Kilo auf dem Rücken Ausfallschritte. Langhantel, 180 Kilo und dann Ausfallschritte mit dem Knie auf dem Boden. Läuft durch die Halle. Das sind Kraftwerte. Da fällst du vom Stuhl. Aber dennoch hatten die zum Beispiel in ihren hüftbeugenden Strukturen, Rectus femoris, Psoas, auch Bauch teilweise, viel zu viel Spannung und Bewegungseinschränkungen, bevor ich mit ihnen gearbeitet habe. Ne? Obwohl sie Reißen, Stoßen, sonst was trainieren, wo also die Hüfte auch aktiv streckt. Und selbst bei olympischen Gewichthebern, mit denen ich gearbeitet habe, hatte ich gerade jetzt in der Timeline bei Facebook Oliver Caruso so einen Rückblick, weil ich Oliver Caruso mal, einer der besten deutschen Gewichtheber, wer es nicht weiß, also in der Vergangenheit, Olympia, glaube ich, Silber und Bronze gewonnen, da hat man selbst bei den aktiven Gewichthebern auf Weltniveau gesehen, dass halt eben in der Hüfte eine Einschränkung da ist. Und das Gleiche hast du jetzt auch bei den Strongmans wieder gesehen. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass so ein reines Krafttraining auch über Full Range du trotzdem ein paar kleine Defizite behalten wirst, an denen es sich lohnt, nochmal spezifisch zu arbeiten.
Ja.
So würde ich es mal festhalten.
Und das ist halt der Punkt. Die Geräte von Five oder Flex, die sind ja grundsätzlich dafür ausgelegt, halt eben genau diese Position zu ermöglichen. Und die Krafttrainingsübungen eben
zu unterstützen. Ne?
Also auch zu unterstützen, ja.
Und einen Fokus zu geben, vielleicht dazu auch mal ganz kurz, zu dem vom Yoga von Mario vorhin. Also ich würde, wenn jemand sagt, Yoga kann das auch, sage ich ja. Also ist völlig richtig. Aber es macht halt nicht jeder Yoga. Das ist Punkt eins. Wenn alle Yoga machen würden, dann wäre sicherlich ganz, ganz vieles schon gut, weil Yoga kann da ganz viel richtig angeleitet und es gibt Unterschiede im Yoga, ja. Aber wo dir die Geräte unglaublich helfen, wie immer beim Gerätetraining, der Einstieg. Also du hast Support. Yoga, also fang mal eine Yogastunde an als normaler Bürotäter, 50 Jahre alt, ein Leben lang nichts gemacht und du gehst in so eine Yogastunde. Du stirbst, Alter. Ja, also da, das ist vom Anspruch viel zu hoch. Und wir können halt bei den gerätegestützten Beweglichkeitstrainings, können wir einfach sagen, wir holen die Leute genau da ab, wo sie sind. Und Fokus. Also jetzt nehmen wir als Beispiel, du machst den Kniestand, also das Kamel im Yoga. Und du hast eine große Einschränkung im Psoas als Beispiel und im Iliacus, also den Hüftbeugern, dann wirst du da immer ausweichen bei der freien Übung. Du wirst also ganz schwierig deinen Fokus dahin kriegen, weil der Körper geht immer den geringsten Widerstand. Und so ein Hip im Five-Konzept, der zwingt dich halt, die Position richtig einzunehmen und gibt dir den Fokus genau auf die Strukturen, wo wir was verändern wollen. Das ist da, glaube ich, so der große Unterschied. Also ich würde sagen, wenn jemand regelmäßig Yoga macht, geil, mach weiter, du hast wahrscheinlich schon die halbe Miete, mehr als die halbe Miete drin, alles gut, aber wenn du halt sagst, habe ich nicht so viel Bock drauf, an so einem Gerät fällt es mir leichter, dann ist so ein Gerät einfach eine perfekte Alternative, um das nachhaltig anzugehen.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit, es ist bequem und es ist sicher, es verhindert falsche Bewegung oder nicht zielführende Bewegung, es ist unterstützt, so wie du das gerade ausgedrückt hast. Und das mit dieser Yoga-Klasse oder Yoga-Kurs würde ich sogar noch weiterspinnen. Die Leute, die solche Beweglichkeitsdefizite haben, die gehen da ja gar nicht hin, weil sie sich meistens nicht trauen.
Ja? Unwohl fühlen.
Mhm. Weil wenn die ja wissen, okay, ich schaffe nicht mal einen herabschauenden Hund, der als solche Position erkennbar ist. Ja, und das geht ja vielen so. Die werden dann natürlich nicht irgendwie in eine Yoga-Klasse gehen, weil die denken, ja, okay, dann blamiere ich mich da. Aber
ja, du wirst ja regelrecht vorgeführt dort. Ja, es gibt ja, wenn du in so Yoga-Klassen gehst, also es ist ja teilweise wirklich Überwindung für die Menschen, dahin zu gehen. Und deshalb glaube ich schon, das, was du sagst, dass wir für den Einstieg, für die richtige Haltung, für einfach das Richtige sind. Das ist, ich würde jedem empfehlen, bevor er in eine Yoga-Klasse geht, zumindest mal 1-2 Monate ein Five- und ein Flex-Training zu machen. Dann geht er dort rein, hat auch ein bisschen eine Ahnung, hat ein bisschen Gefühl für seinen Körper, ist wahrscheinlich auch das Verletzungsrisiko geringer und, ja.
Also ja, hundertprozentig. Ich würde es auch noch dahingehend unterstreichen, dass Personen, die vorher unsportlich waren und direkt mit Yoga beginnen wollen, unter Umständen, ist jetzt nicht pauschal, aber unter Umständen ja gar nicht die nötige Körperwahrnehmung haben, um diese teilweise sehr komplexen Bewegungen, Positionen, Übergänge im Yoga überhaupt auf die Kette zu kriegen. Und wenn man dann vorher halt eben mal mit den Geräten gearbeitet hat, wo man relativ wenig falsch machen kann, trainiert man sich damit ja auch eine gewisse Körperwahrnehmung an, die einem dann später helfen kann. Also auch da bin ich ganz bei euch. Das
Das machen wir bei Five übrigens auch so, ne? Also es gibt ja den Five-Kurs, nicht die Five Gym, die auch bei uns immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat über all die Jahre. Und da ist auch so, dass wir sagen, starte an den Geräten, erarbeite dir eine gewisse Bewegungsrange, ein gewisses Körpergefühl und geh dann erst in den Five-Kurs. Weil der Five-Kurs mit freien Übungen, mit einem Trainer und vielen Teilnehmern immer anspruchsvoller ist. Und genauso ist halt beim Yoga auch, ne? Also ich finde Yoga mega genial. Uraltes Konzept mit ganz, ganz viel Wahrheit drin, aber du musst als so zivilisierter Mensch, der irgendwie nur noch sitzen gewohnt ist, dich da erstmal ranarbeiten. Und das da kann halt wieder
auch bei uns im Reha-Zentrum oder auch beim Rudi, weiß ich das, in seine Zentren. Das waren die beliebtesten Kurse, die Flexwirbelsäulengymnastik oder wie der Wolf sagt, der Five-Kurs. Das war für die Leute einfach. Es wurde immer dasselbe gemacht.
Genau.
Es wurde nie irgendetwas verändert.
Ja. Die Leute lieben das, wenn sie wissen, was kommt und sich verbessern können.
Ganz genau. Also jeder Yoga-Lehrer oder was weiß ich würde sagen, oder viele, sage ich mal nicht jeder, würde sagen, ach, das wird doch den Leuten langweilig. Nee, immer das Gleiche.
Ja. Und das würde ich auch hier ganz kurz als Appell loswerden an alle, die jetzt zuhören, die Five oder ein anderes Konzept nutzen in ihrem Club und den Kurs noch nicht nutzen, macht eine Schulung bei uns. Also die Five-Gymnastik ist so, so geil für die Leute, also nutzt die. Und du hast halt wieder die Leute, die gerne einfach in Kurse gehen, kannst du damit abholen. Das ist wirklich Gold wert. Und die Leute lieben den Kurs. Man denkt immer, man muss ständig was Neues machen, da muss neue Programm kommen und so. Aber die Leute lieben das, wenn sie wissen, was kommt.
Ganze Gegenteil. Und, hey, sobald du Abwechslung reinbringst, kommen sie nicht mehr.
Genau. Und geh mal hier jetzt als Beispiel ins Rückgrat zum Lutz, ja. Weil ich hier gerade sitze in Hüfingen, geh mal hier nach Donaueschingen. Da sind die Kurse knackenvoll und dann hast du da wirklich Leute drin, jenseits der 80, die eine Beweglichkeit noch haben, weil sie zweimal die Woche in diesen Kurs gehen. Da fällst du vom Glauben ab. Also auch das, ne, weil es ja immer so, wir werden ja im Laufe des Lebens weniger beweglich, genauso wie das Thema schwächer werden, also Dynapenie und Sarkopenie eine Rolle spielen. Aber genauso wie bei der Sarkopenie du mit Muskeltraining geil gegensteuern kannst, kannst du mit Muskellängentraining, mit Beweglichkeitstraining unfassbar gut gegen dieses steifer werden dagegen arbeiten. Ne? Also das ist brutal, wie beweglich da teilweise wirklich alte Menschen sind und was die da an Bewegungsbild zeigen, an Fähigkeiten zeigen, ist Wahnsinn. Also das ist schon Gold wert. Beweist ja auch der Mario, ja. Der ist ja.
Hat's ja auch erfunden.
Ja, oder? Also ich sag's mal ganz salopp, ja. Also ich war entsetzt. Ich war entsetzt, was mit mir passiert ist im Außendienst.
Ja, brutal.
Ich war ein Wrack, ehrlich. Ich bin da in dem Auto gehockt. Ich habe es ja in einem der letzten Podcasts, glaube ich, schon mal gesagt, was ist mit mir los? Ja, ich war kräftig wie die Sau, ja. So, aber total eingeschränkt in der Beweglichkeit. Dann habe ich mich tatsächlich mal vom Wolf behandeln lassen. Der hat mich natürlich gequält. Da habe ich gedacht, mir geht's Licht aus, ja. So, aber für mich habe ich das schon beim Rudi, als der Rudi das gemacht hat. Ich meine, als Rudi mir seine Beweglichkeit gezeigt hat, wie beweglich ist, habe ich ja gedacht, gut, eine magersüchtige Frau ist wahrscheinlich auch beweglich, ja. So, wenn die überhaupt keinen Muskel haben, ja. So, und der Rudi war ja nun ein Beispiel für einen muskellosen Körper, ja. Der hat dann natürlich überhaupt kein Krafttraining gemacht in der Richtung, ja. Der hat sein Längentraining gemacht und ansonsten hat er ja kaum auch was gegessen, ja. Warum auch? Ja, hat ja auch keinen Sinn gemacht, ja. Aber das war jetzt für mich jetzt nicht der Durchbruch, dass ich das für mich gemacht habe, ja. Sondern ich habe das dann erst bei mir im Reha-Zentrum, als ich das dann da drin stehen hatte, habe ich das so langsam gelernt, ja. Dann hat der Wolf mir seinen Kniestand gezeigt, den ich natürlich auch nicht konnte, ja. So, obwohl ich im Ringen die Ringerbrücke alles früher gemacht habe, das war alles weg. Das war alles weg. Und wir sind da mit Gegner auf der Brust, mussten wir die Brücke machen. Also wenn du das Training mal siehst, da denkst du, die brechen dem bei lebendigen Leibe einfach das Genick, ja. So, das konnte ich alles nicht mehr. Ich habe also in dieser Zeit des Außendienstes so abgebaut, dass mich persönlich, und deshalb bin ich da auch so vehement, mich hat dieses Flex- und Five-Training und dieser Ansatz, dieser Paki-Ansatz, wie wir das ja jetzt nennen möchten, der hat mir den Arsch gerettet. Also ich muss da wirklich sagen, wenn ich das noch eine Weile gemacht habe, ich hatte Probleme, mir einen Socken anzuziehen, ich hatte Probleme, mich zu bücken, ich hatte Probleme, mir einen Schuh zu binden. Also das war nicht so, dass ich da jetzt einfach immer einen fitten Körper hatte. Und ich habe auch gemerkt, wie alles andere darunter leidet. Du konntest eigentlich keine Kniebeuge mehr richtig machen. Selbst beim Kreuzheben bist du dann schon ausgewichen. So, und das ganze Krafttraining war für mich, wenn ich das heute so im Nachhinein betrachte, wie in dieser Zeit völlig kontraproduktiv.
Mhm. Also das ist ja vielleicht, können wir da auch gerade nochmal einsteigen, würde ich so total bestätigen, Mari. Und der Patrick hat es ja vorhin gesagt und auch hergeleitet, dass ein Muskel physiologisch gesehen ja nicht verkürzen kann. Und ich mache mal schnell ein bildhaftes Beispiel für die Menschen, die jetzt nicht so wissenschaftlich sind und zuhören. Zum Beispiel der Dr. Homer Yungaravi, also der Homer, ihr kennt ihn ja, sehr geschätzter Kollege, Arzt, früher Chirurg, also als Chirurg gearbeitet, ist immer noch einer. Aber heute arbeitet er in seiner Praxis eben ganzheitlich und sehr viel mit Myoreflex, also sehr viel kurz seine Ansätze, ist ein Kurzschüler. Und der Homer hat immer erzählt, wenn er zum Beispiel Hüftpatienten hatte bei der Operation, die in Vollnarkose waren. Also vor der Narkose waren die stocksteif, die Hüfte total steif, ne, konnten in keine Richtung sich bewegen. Und wenn er die Leute aber in Vollnarkose gelegt hat und die sozusagen das zentrale Nervensystem weitestgehend ausgeschalten war, ne, dann konnte er das Bein quasi neben den Kopf legen. Also dann waren die unendlich beweglich sozusagen. Ne? Also die ischokorale Muskulatur, die davor steinhart war und nichts zulassen konnte, kann in Narkose plötzlich diese Bewegung zulassen. Wacht der Mensch aber wieder auf, hat er wieder seine Einschränkung. Das heißt, der Muskel verkürzt nicht in dem Sinne, aber das zentrale Nervensystem, das Programm fehlt, die Länge zuzulassen, sozusagen. Ne? Und dementsprechend kann eben funktionell ein Körper sehr stark verkürzen. Und das ist das, was wir jeden Tag sehen. Wenn wir die Leute das erste Mal in die Bewegung reintun und die kommen aus ihrem zivilisierten Alltag mit sehr viel Sitzen und ihre Einseitigkeiten und so weiter und so fort und jahrelang nichts spezifisch machen, dann können die viele Dinge nicht mehr. Ne? Und was wir vorhin ja auch schon gesagt haben zum Thema Muskeltraining dann hinten dran, ich bin immer ein Freund von, die Funktion muss einigermaßen gegeben sein, möglichst optimal gegeben sein, also Funktion im Sinne von, ich kann Amplituden zulassen und dann kann ich belasten. Und was eben oft gemacht wird, weil ja immer noch dieses, sag ich mal, dieses Ammärchen besteht, starker Rücken kennt keinen Schmerz, ne? So dieses, diese Kieser-Philosophie und dieses, ich habe einen Gelenkschmerz und dann werde ich stärker und das löst meinen Gelenkschmerz, daran glaube ich nicht. Sondern es ist eben viel wichtiger, dass die Funktion wiederhergestellt wird. Und wenn die Funktion da ist, dann kann ich wieder die Muskulatur trainieren und kräftigen und wieder gesund erhalten. Aber für mich ist in der Hierarchie dieses Beweglichmachen, dieses Funktion wiederherstellen wichtiger als die Kraft tatsächlich. Also in der zeitlichen Hierarchie. Ne? Und das ist so für alle, die sagen, Muskel kann ich verkürzen. Ja, richtig. Aber funktionell halt schon. Das Bild sehen wir jeden Tag, auch im Leistungssport.
Da gehe ich mit. Aber zu der Aussage von der zeitlichen Hierarchie, das muss ja gar nicht sequenziell erfolgen, das kann ja gleichzeitig erfolgen.
Meistens ja, gebe ich dir recht. Manchmal muss ich dir widersprechen in der Praxis. Es gibt schon Menschen, mit denen ich eine Zeit lang erstmal nur Beweglichkeit mache, weil die so eingeschränkt sind, dass die Muskellänge erstmal wieder kommen muss, dass die vernünftig trainieren können. Also es kommen manche Leute so eingeschränkt rein, gerade im fortgeschrittenen Alter, dass für die wirklich diese Tonuserhöhung im Muskeltraining manchmal erstmal kontraproduktiv ist, sie wieder erstmal in eine gute Funktion oder Haltung reinzubringen.
Ja, also ich möchte es da auch dann einschränken. Wenn jemand nicht die Beweglichkeit hat, um eine technisch saubere Kniebeuge auszuführen, sollte diese Person keine Kniebeuge ausführen, sondern erstmal an der Beweglichkeit arbeiten. Ja.
Genau.
Aber das schließt ja, Entschuldigung noch, das schließt ja Krafttraining nicht vollständig aus, sondern es sagt eben nur, dass ich im Krafttraining eine clevere Übungsauswahl treffen müsste, während ich gleichzeitig auch Muskellängentraining betreibe. Ich will jetzt ungern den Eindruck erwecken, dass wir sagen, hört auf mit Krafttraining und macht erstmal Muskellängentraining, sondern macht bitte beides einfach. Ja, das ist mein Appell an der Stelle.
Jeden Sorry, Fall. Vielleicht aus der Praxis. Die Menschen, die zu uns kommen, die vertrauen dir ja im Schritt 1. Ja? So, und deshalb habe ich bei denen überhaupt nicht von Unterschieden gesprochen, von Muskellängentraining oder von irgendwas, sondern wir beginnen mit dem Krafttraining deines eigenen Körpers hier an dem Flex.
Sehr gut.
Punkt. Ja, ist clever.
So, und da gab es nie eine Diskussion. So, ja, du kriegst hier erstmal dein Körpergefühl, deine Muskeln reagieren wieder, deine Rezeptoren gewöhnen sich daran, dass mal wieder irgendwas in deinem Körper passiert, deine Organe entgiften, du gehst hier hin und du machst einfach das Training in den ersten 3-4 Wochen, ja. Und dann habe ich gesagt, und mir wäre es lieb, du machst es 4 Wochen. So, außer es wird dir langweilig. Ja, wenn dir es langweilig wird, 4 Wochen nur das zu machen, dann sag's mir Bescheid, dann gebe ich dir noch was dazu, das nicht mehr so langweilig ist. So, und so habe ich mit den Leuten immer einen sehr, sehr einvernehmlichen Draht gefunden. So, und ich habe auch mit diesen ganzen Fahrradfahren, das alles vorweg, was weiß ich, das habe ich alles nicht gemacht, um die Zeit nicht zu verschwenden, die die Leute haben, sondern mich darauf zu konzentrieren. Was ist der sogenannte Kittelbrennfaktor? Ja, wo brennt der Kittel? Was schränkt den am meisten ein? Und wenn ich heute ein Unternehmen übernehme, in welcher Form auch immer, gucke ich mir eigentlich, was ist dort der Kittelbrennfaktor? Um was kümmere ich mich als erstes? Und alles andere kannst du erstmal hinten anstellen. Du kannst auch nicht zaubern. Und so können wir auch im Studio nicht zaubern. Und umso mehr du dort erzählst, umso mehr sind die Leute verwirrt. Ja. So. Und das Interessante ist bei dieser These, dass die Leute gar nicht mehr raus wollen aus dem Bereich. Und denen ist auch nicht langweilig. Weil sonst wäre es ja auch in der Flexwirbelsäulengymnastik langweilig. Aber weil ich gesagt habe, es könnte langweilig werden, warten Sie immer auf den Moment, ob es Ihnen langweilig wird, und der kommt nicht. Und weißt du warum? Weil der Nutzen, den Sie haben, in der Zeit so hoch ist, dass die Weiterempfehlungsquote durch die Decke geht. Die Weiterempfehlungsquote geht durch die Decke. Die Leute reden mit jedem darüber, ob der es wissen will, ob der es nicht wissen will. Und das ist das, was mir ja selbst passiert ist, als ich das bei mir im Reha-Med aufgestellt habe. Die Leute haben mir gesagt, das ist so toll, das ist so toll. Da habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, ich wusste gar nicht, ich habe es eigentlich nur aufgestellt, damit es aufgestellt ist, ja, für einen Rudi. Also mich haben die Leute auch weiterempfohlen. Die haben mich dazu gebracht, dass ich es gemacht habe. Und das ist das, was ich beobachte, was komplett unterschätzt wird. So, und jetzt stell dir mal vor, wie lange der Fahrrad fahren muss, um seinen Kollegen zu erklären, dass er das total geil findet, weil es ihm was bringt. Ja? Da fängt er mal nach einem Jahr an, eine Weiterempfehlung auszusprechen. Oder bis der feststellt, dass er ein Muskelwachstum hat.
Du, vielleicht fällt ihm auch zwischendurch auf, das kann ich auch draußen machen. Super.
Ja, ja, aber überleg dir einfach mal, vielleicht mal von der anderen Seite betrachtet, also mal unabhängig von der Gesundheit, welchen wirtschaftlichen Nutzen hat so ein System für den Betreiber, wenn er es tatsächlich am Anfang mit den Leuten macht?
Ja, klar. Aber das war gerade total geil, wie du es dargestellt hast, und ich hoffe, da draußen sind jetzt viele Trainer und Trainerinnen, die zuhören, weil genau so ein Wording in irgendeiner Form, was die Wertigkeit von dem Konzept wiedergibt, ist so wichtig. Also es gibt ja völlige Unterschiede, wie intensiv in Clubs oder in Physiotherapien ein Five oder ein Flex genutzt wird. Und es ist mit am allermeisten dieser Prozess von, wie führe ich die Leute ran und wie stelle ich die Wichtigkeit davon dar? Und das ist einfach ein geiles Wording, was du gerade benutzt hast. Ja.
Wolf, an der Stelle, wenn ich zu den Leuten gesagt habe, schau mal, wenn du jetzt, du möchtest zweimal in der Woche oder wie oft möchtest du denn ins Training kommen? Dann sagen die Leute ja so 2-3 Mal. Okay? Mhm. Und dann sage ich, ist das realistisch? Nee. Okay, dann einigen wir uns auf 2 Mal. So, und jetzt ist es realistisch, dass du das wahrscheinlich auch nicht jede Woche schaffst, ja? Von daher, wenn du es nur einmal schaffst oder wenn du es nur kurz schaffst, egal wie, dann machst du von mir aus nur Flex oder Five. Also ich habe bei mir Flex gesagt, natürlich. Machst du nur Flex und nur wenn du Zeit hast, machst du den Rest noch dazu. Ja, so, und das hat mir die Leute erhalten. Ich kann das gar nicht sagen. Es ist das simpelste Tool, was ich jemals hatte, weil es für sich spricht. Mhm. Und das müssen wir uns merken. Ein Produkt muss einen Sog erzeugen. Und den Sog kann es erst erzeugen, wenn die Leute den Nutzen spüren.
Ja.
Und wenn die das 5, 6, 10 Mal gemacht haben, spüren die den Nutzen. Vielleicht sogar schon nach einmal. Da hält es halt noch nicht so lange an. Nee. So, und bitte, liebe Trainer, wer zuhört, wenn ich es euch lieb ist, dass die Kunden bleiben. Weil im ersten Vierteljahr ist die Fluktuation am höchsten. Ja. Im Grunde genommen kannst du feststellen, dass die Leute, die im ersten Vierteljahr kündigen, nur 5 Mal da waren.
Mhm.
Ja. Wenn du das genau untersuchst, siehst du, dass das sehr früh abgerissen ist. So. Und dort hilft dir das so sehr, die Leute über den Punkt, wo sie erkennen, das nützt. Richtig?
Mhm.
Und wenn etwas nicht nützt, wie nennt man das dann?
Nutzlos.
Nutzlos oder unnütz. Ja. So. Und dann machen es die Leute nicht mehr. So. Und das empfehlen sie auch nicht weiter. Sie empfehlen, und vielleicht noch eins für die Trainer an der Stelle, die immer, wenn ich in den Schulungen manchmal frage, und was strebst du denn an? Strebst du zufriedene Kunden an? Ja. Mhm. Und dann sage ich nicht. Weil ein zufriedener Kunde ist neutral. Der empfiehlt nicht weiter. Es empfehlen nur 2 Kundengruppen weiter, die extrem unzufrieden sind und die, die überrascht wurden, die überdurchschnittlich zufrieden sind.
Die begeistert sind dann, ja.
Die begeistert sind und die ein Problem für sich lösen. Und dort ist Flex und Five am Anfang in der Erwärmung. Und deshalb habe ich das da hingesetzt. Elementar wichtig für mich gewesen, für meinen Erfolg.
Ja.
So, und der Ansatz vom Wolf, den habe ich auch verfolgt. Ich wusste genau, dass der Wolf es am Ende des Trainings macht. Ja. Dort machen es die Leute aber nimmer, weil sie keine Kraft mehr haben und keine Lust mehr haben, weil sie überhaupt keine Energie haben, das lange Training, was ihnen der Trainer gemacht hat, überhaupt durchzuhalten. Mhm. Die Trainingspläne sind viel zu lang.
Ja. Sehr oft,
ja. Viel zu lang. So. Und das Wichtigste, was mir die Weiterempfehlung bringt, das, was mir die Fluktuation senkt, das am Ende zu machen. Nee. Da habe ich gesagt, nee, ist mir scheißegal, wie der Wolf das macht. Ja, ich mache das genau an der Stelle. Ja, das war so mein damaliger Ansatz.
Ja. Nee, du hast da aber auch voll ins Schwarze getroffen, weil wenn man mal drauf schaut, du würdest jetzt einem Personal Trainer, der seinen Job gut macht, zuschauen. Das Beispiel von Patrick vorhin, eine Kniebeuge. Und der Personal Trainer sieht, dass da die Ausführung eben an der Sprunggelenksbeweglichkeit scheitert zum Beispiel, was meistens der Fall ist. Dann würde ein guter Personal Trainer oder ein Therapeut immer erstmal Sprunggelenk mobilisieren und würde dann in die Übung reingehen. Oder eben, wenn die Funktion noch nicht gegeben ist, auch mit einer Mobilisierung, würde dann eine andere Übung wählen oder die Übung so anpassen mit einem Keil unter der Ferse oder so, dass es dann wieder technisch sauber geht. Und in der klassischen Studio Ablaufsthematik, sage ich jetzt mal, haben wir die Leute halt früher irgendwie auf ein Ergometer gesetzt, wie du es schon gesagt hast, Mario, haben die unspezifisch aufwärmen lassen, ja, in einer Haltung, wo sie schon den ganzen Tag waren. Und übrigens auch das nochmal, Fahrradfahren, also Mario und ich lieben Fahrradfahren, Mario noch mehr als ich, aber vom Gesundheitsaspekt ist Fahrradfahren, also auf Gelenke, Körperhaltung und so weiter, völlig overrated, ja, also wie früher immer, wenn du es im Knie hast, musst du Fahrradfahren, ist gut fürs Knie, dein Knie profitiert vom Fahrradfahren, von dem bisschen Bewegung, was da ist, reichlich wenig, aber hat halt einen tollen Ruf an der Stelle, aber gerade was Rücken und Co. angeht und die typischen Einschränkungen, die Menschen hier so mitbringen, ist Fahrradfahren sicher nicht das beste
Warm-up. Was hat der Bucky dazu gesagt? Weißt du es?
Der Paki war, ich will es mal ganz milde ausdrücken, kein Fan vom Fahrradfahren.
Weißt du, was er gesagt hat?
Ja, sag's mal.
Fahrradfahren produziert Krüppel.
Genau, das war so eine typische Walter-Aussage, ja.
Fahrradfahren produziert Krüppel. Ja, ich meine, psychologisch gesehen ist es ja auch eine Gehhilfe, ja.
Mario, ganz kurz, ich kann das total bestätigen. Also ich kenne ja den Lothar Heinrich sehr gut, wir sind befreundet, Grüße gehen raus. Und der hat früher den als Arzt in Freiburg den Jan Ulrich betreut. Und er hat damals schon, haben die davon gesprochen, von physiologischen, jetzt pass auf, physiologischen Kyphosen, also das, was man eigentlich in der Brustwirbelsäule hat, Kyphosen in der Lendenwirbelsäule bei Radfahrern, weil die ganzen Profis, die hatten keine Lordose mehr und die hatten alle brutalste Rückenthemen. Ne? Also so viel zum Thema, wenn man Radfahren im Profibereich macht, das ist nicht gesund. Also meiste Profisport ist nicht gesund. Aber Radfahren, möchte ich nur sagen, ist vom Gesundheitsaspekt ein bisschen überbewertet. Wenn ihr da draußen gerne Fahrrad fahrt, tut das, machen wir auch. Aber richtet ja, euch
vielleicht,
in einem Konzept
vielleicht
danach
an
wieder
der
auf,
Stelle ja? auch aus meiner eigenen Erfahrung. Gerade in der Zeit, wo ich aus dem Auto kaum noch rausgekommen bin, bin ich Radmarathon gefahren. Ja?
Super.
So, ich bin 300 Kilometer gefahren mit 4800 Höhenmeter und vielleicht für die, die da draußen denken, dass ich da langsam war, die bin ich im 29,7er Schnitt gefahren, den Alp Extrem, ja, und 238 Kilometer beim Samson Man mit 3800 Höhenmeter bin ich im 30,3er Schnitt gefahren. So, und trotzdem war ich nicht fit. Ja, so, ich habe das selber für mich gemerkt. Ich habe einfach gedacht, okay, ich bin zu fett. Ich hau das jetzt runter und dann mache ich das jetzt so extrem, wenn ich da bin, dann hau ich halt gleich mal ein paar Kilo wieder runter, ja. Alles weit gefehlt. Es war eine Zeit, wo ich wirklich körperlich sehr, sehr eingeschränkt war. Und vielleicht noch eins für euch, ich müsste leider raus, ich habe den nächsten Call, weil ich bin ja einer von den wenigen, der noch arbeiten muss. Ja,
ja, das ist echt, echt schade für dich, Mario.
Tut mir leid.
Ja, ich will nicht viel dazu sagen, aber ja, es ist einfach, wie es ist. Ich würde mich an der Stelle dann ausklinken, bedanke mich bei euch für den Austausch und bin mir sicher, dass ihr im Verlauf des Podcasts da viele Sachen noch ans Licht bringt und freue mich darauf. Ich höre es mir dann im Nachhinein natürlich auch noch an und euch eine gute Zeit und den Hörern da draußen, den lege ich ans Herz. Fangt an, mit den Leuten wieder Flex und Five zu machen zur Ernährung. Wenn ihr euch im Markt vernünftig behaupten wollt,
ja.
Und vielleicht auch gegenüber den Studios, die eine riesen Personalstruktur haben, denen es sehr, sehr schwer fallen wird, das Fachwissen an so viele Leute zu transportieren. Diesen Wettbewerbsvorteil kann euch in einer Therapie, in einem kleineren Fitnessclub oder in einem Fitnessclub, der vielleicht gerätetechnisch nicht so konkurrenzfähig ist, der kann euch viel, viel, viel bringen. Also in dem Sinne, einen schönen Tag
Mario,
euch allen
danke.
Und gute Zeit. Dankeschön für eure
Mach's gut.
Zeit. Tschüss.
Ciao, Mario. Ciao. Ja, das ist, was Mario gerade sagt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch da nochmal mein Appell nach draußen. Oder ich sag's noch härter und ich weiß, Mario teilt meine Meinung. Er sagt es auch oft so. Ich kann Einrichtungen da draußen, die sich um das Thema Beweglichkeit gar nicht kümmern, gar nicht mehr richtig ernst nehmen. Also ich meine das wirklich so, weil ich in meiner Arbeit jetzt mit über 20 Jahren Erfahrung und alles, was ich gesehen habe und mit Athleten und so weiter arbeiten durfte, diesen Faktor auszusparen und nicht vernünftig anzugehen, ist so fatal. Also das ist einfach so. Und vielleicht können wir da gleich nochmal, vielleicht hast du ja ein paar Sachen gefunden,
ja.
Die das auch ein bisschen unterstreichen, weil es gibt ja immer noch so gewisse Fraktionen, die halt einfach sagen, also ich habe zum Beispiel mit einem Fußballtrainer vor kurzem eine Diskussion geführt, allerdings nicht im Profibereich, da ist es ein bisschen besser geworden, der dann gesagt hat, ja, wir haben in unserer Trainerausbildung gelernt, denen bringt eh nichts und wir machen jetzt mit den Kindern im Fußball gar nichts irgendwie so, ne? Und okay, das Brutale ist halt, ich habe so viele Patienten gehabt früher noch in der Praxis, also Kinder, die Fußball spielen und nichts gegen Fußball, also nicht falsch verstehen, jeder Sport ist toll, was die Kinder machen. Aber du hast halt dann einfach 7-, 8-, 9-, 10-Jährige sehen, die kein Stand and Reach schaffen. Also mit den Fingern bei weitem nicht auf den Boden kommen, mit gestreckten Beinen, wenn sie sich nach vorne beugen. Das ist für mich halt keine gesunde physiologische Beweglichkeit, für ein Kind vor allem nicht. Ne?
Ja.
Und da gibt es schon immer noch eine große Diskussion und vielleicht kannst du da von wissenschaftlicher Seite mal ein bisschen zeigen, erzählen, was du gefunden hast, was denn dafür spricht, Beweglichkeit in irgendeiner Form in Training einzubauen.
Ja, also da gibt's gleich mehrere Aspekte und ich will da mal kurz noch drauf eingehen. Das hat sich irgendwann so in diese Trainerausbildung eingeschlichen, was tatsächlich sogar berechtigt ist, dass ein Dehntraining die Verletzungsprophylaxe nicht verbessert.
Ja.
Also nur dehnbar zu sein, ich drück's mal so aus. Ich spreche nicht von Beweglichkeit, sondern von Dehnbarkeit.
Ja, ja, das müssen wir nämlich ganz, ganz stark differenzieren.
Genau, richtig. Und da wollte ich jetzt gleich auch nochmal drauf eingehen, weil die Dehnbarkeit eines Muskels beeinflusst nicht, ob ich mich mehr oder weniger verletze. Zumindest in den allermeisten Anwendungsgebieten. Und jetzt nochmal gerade zur Differenzierung von Dehntraining und Muskellängentraining. Um das mal so einzuordnen, das ist beides Beweglichkeitstraining. Ja, Muskellängentraining ist Beweglichkeitstraining und Dehntraining ist Beweglichkeitstraining, weil beides die Beweglichkeit verbessert. Aber es sind unterschiedliche Formen, weil Dehntraining ist passiv. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Quadrizeps dehnen möchte durch Dehntraining, ja, dann versuche ich dabei, den Zielmuskel, nämlich den Quadrizeps, möglichst stark zu entspannen.
Genau.
Und wenn ich Muskellängentraining betreibe, dann versuche ich während dieses Muskellängentrainings für den Quadrizeps den Zielmuskel möglichst stark anzuspannen. Das sind also von der Kontraktion bzw. von der Ansteuerung exakt gegensätzliche Vorgehensweisen. Genau. Und dann nochmal, um das aufzugreifen, was der Mario gesagt hat vorhin, mit das ist dein Training jetzt mit dem eigenen Körpergewicht, er hat absolut recht. Genau. Muskellängentraining ist Krafttraining, wenn man es richtig betreibt. Es wird nur leider, und das muss ich aus meinen Praxiserfahrungen sehen, und sagen, dass es leider häufig nicht so richtig betrieben wird. Ja, ob das jetzt an mangelhafter Anleitung liegt oder den Leuten ist es nicht bewusst, das will ich jetzt gar nicht hier mutmaßen. Aber für alle, die da zuhören, achtet bitte nochmal drauf, dass ihr Muskellängentraining wirklich aktiv betreibt. Heißt, ihr bringt euren Zielmuskel, also die Zielmuskelkette genauer gesagt, auf eine lange Muskellänge und haltet dann diese Position aktiv durch Muskelanspannung. Es ist eine isometrische Kontraktion. Das ist nämlich der Kernunterschied, der dann auch später für die ganzen Effekte sorgt.
Ja.
Genau.
Hundertprozentig.
So, und jetzt kommen wir zu den Effekten. Also Mario, ich weiß nicht mehr, ob du das gesagt hattest mit der seriellen Sarkomere-Addition, was man ja dann mal das hypothetisiert
war der Mario hat. Von Toego. Der Toego beschreibt es in seinem Buch ziemlich intensiv.
Ja, und
diese Sarkomer-Anbindung in die Länge. Und er beschreibt es in dem Buch als völlig selbstverständlich und versteht gar nicht, dass da die Wissenschaft so groß drüber diskutiert.
Das kann ich erklären, warum man drüber diskutiert. Weil es lange Zeit nicht wirklich gut nachweisbar war, also aus messmethodischer Sicht. Ja. Mhm. Wenn man jetzt mal sich so ein Sarkomer anguckt, ein Sarkomer ist je nach Zustand und je nach Lokalität und Aufgabe, also gibt es nochmal Unterschiede, sagen wir mal so ganz grob zwischen 1,5 und 3,5 Mikrometer lang. Und wenn man jetzt so einen Effekt, also eine Steigerung der Anzahl in Serie geschalteter Sarkomere in einem menschlichen Muskel am lebenden Objekt messen will, da kann man sich vorstellen, dass das super schwer ist, die Dinger zu zählen, wenn man da in einem lebenden Organismus irgendwie einen Ultraschall draufhält oder andere Messmethoden draufhält, weil selbst wenn die das nicht wollen und sich wirklich absolut still verhalten, wird sich im Muskel trotzdem ein bisschen was bewegen und dann hat man vielleicht nur einen Ausschnitt, den man gerade zählen kann. Das ist einfach messmethodisch sehr schwer. Und deshalb hat man das halt zuerst mal an Fröschen auch oder waren es Ratten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich kenne auch andere
Tiere. Also von Tiere. Fröschen weiß ich was, aber ja, kann sein, also dass es auch
an Ratten unterschiedlichen waren. Tieren auf jeden Fall nachgewiesen, dass das passiert. Serielle Sarkomer-Addition, aber am Menschen nicht aufgrund der gerade beschriebenen Probleme. Und deshalb hat man lange darüber diskutiert, weil die in der Wissenschaft muss man dann halt ganz rational sagen, okay, wir haben es noch nicht gemessen, das heißt, wir können nicht sagen, dass es existiert. Wir müssen es immer noch weiterhin anzweifeln. Und diese Aussage, die wurde dann auch wahrscheinlich wieder ein bisschen falsch aufgenommen und überspitzt weitergetragen. Und so kam es dann irgendwann zu dieser Wahrnehmung, ja, nee, Moment, serielle Sarkomer-Addition oder Sarkomerogenese, wie man es eigentlich nennt, die existiert ja im Menschen gar nicht. Nö, das, wir haben es nur bis vor kurzem noch nicht nachweisen können. Und ich sage extra bis vor kurzem, weil da gab es Arbeiten einmal, Moment, da muss ich kurz gucken. Also von Andrews et al. Aus 2024, die haben es dann tatsächlich nachgewiesen. Die haben nämlich zuerst 3 Wochen in Hamstring-Training gemacht, also Oberschenkelrückseite mit dem sogenannten Nordic Hamstring Curl, 3-mal pro Woche, und haben dann gemerkt, okay, der Faszikel wird länger, also das Muskelbündel an sich wird länger, aber wir haben gleich viele Sarkomere gezählt. Und dann haben sie gedacht, okay, vielleicht findet ja doch keine Sarkomere-Genese statt. Haben sich dann aber selbst reflektiert und gefragt, vielleicht war der Zeitraum nur noch nicht lange genug. Ist ähnlich wie bei Muskeldickenwachstum. Da wird man nach 3 Wochen Training auch noch nicht wirklich viel Muskelwachstum erwarten. Also machen wir es mal 3-mal so lange. Da haben sie das gleiche Protokoll für 9 Wochen durchgeführt und haben dann wirklich festgestellt, dass die Anzahl an Sarkomeren um fast 25% zugenommen hat.
Geil, das ist ja wirklich genau das, was ich vorhin gesagt habe.
Ja.
Also von der zeitlichen Hierarchie, ne, dass das zum Schluss kommt, habe ich ja vorhin auch gesagt.
Genau, richtig.
Da war ich also dann in meiner rein theoretischen Denkweise gar nicht so falsch.
Ja, ja, es ist halt eine strukturelle Anpassung. Da müssen neue Proteine gebildet werden, neue Proteine dort dann halt eben ausgebildet, an die entsprechende Stelle geschickt und so weiter und so fort. Ja, also das ist ein komplexer Prozess, der braucht einfach Zeit.
Kannst du mal diese Übung gerade noch beschreiben, die gemacht haben? Ist das dieses, wo man hinten die Fersen festhält, ja, und dann so nach vorne?
Genau, also beim Nordic Hamstring Curl befindet man sich in einem Kniestand, also man kniet mit aufrechtem, ja, Oberkörper, und Oberschenkel und Oberkörper befinden sich fixiert in einer Linie. Das behält man auch bei. Und hinten unter den Fersen klemmt man sich irgendwo unter ein Polster oder eine Sprossenwand, mhm, oder gegen den Widerstand. Und senkt sich dann kontrolliert mit geradem Oberkörper, also Linie zwischen Oberkörper und Oberschenkeln, wirklich nur übers Kniegelenk nach vorne ab, soweit man kommt.
Ist ja jetzt nicht mal eine wahnsinnige Längenübung, sag ich mal, weil du kommst ja maximal auf Kniegelenk 0, oder?
Ja, ist ja richtig.
Ne? Also krass, dass du schon so einen Effekt hast. Möchte ich nur einmal ganz kurz so, ja, weißt du, für die Zuhörer. Du hast eigentlich eine Übung, die jetzt gar nicht mal vordergründig Länge im Sinn hat, sondern eine Kraft in einer ordentlichen Funktion, aber jetzt auch nicht, weißt du, ist kein Spagat oder kein, weißt du, wie ich meine? Also es, ja, ist eigentlich eine relativ moderate Übung, was Länge angeht. Sie ist brutal intensiv und extrem hohe exzentrische Belastung, was wahrscheinlich auch das Ergebnis mit beeinflusst hat. Aber es ist eigentlich keine wahnsinnige längenspezifische Übung. Oder?
Nee.
Siehst du das anders?
Also zumindest nicht für alle Anteile der oberschenkelrückseitigen Muskulatur. Ja. Weil dazu, ja, müsste man ja theoretisch dann eigentlich nochmal die Hüfte beugen, damit die Muskeln auf Länge gezogen werden, beziehungsweise das Becken, ja, kippen. Aber ja, das ist an der Stelle nicht der Fall. Die haben einfach nur gesagt, okay, wir haben auf der Oberschenkelrückseite eine Muskulatur, die im Normalfall halt selbst durch diese Bewegung schon auf mehr Länge gebracht wird, als sie im Alltag halt eben kommt. Und das kommt dadurch, dass halt eben während das Knie gebeugt wird, denkt man an die exzentrische Phase von einer Kniebeuge, man geht runter, das Knie wird gebeugt, und gleichzeitig wird die Hüfte gebeugt. Was bedeutet, Ansatz und Ursprung verändern sich gleichzeitig immer in eine Richtung, weshalb es eigentlich gar nicht zu einer Längenänderung kommt. Das ist auch das Beispiel vorhin von dir, dass halt eben Personen, die zum Beispiel viele Kniebeugen machen, am Ende trotzdem eine miserable Beweglichkeit beim Fingerbodenabstand haben, wenn sie sich nach vorne runterbeugen. So, und der Nordic Hamstring Curl eliminiert das Ganze halt, weil ein Gelenk immer fixiert ist, nämlich die Hüfte, und da quasi nur diese exzentrische Beugung oder exzentrische Streckung, wie man es auch immer bezeichnen möchte, im Kniegelenk stattfindet. So, und weil du es gerade schon angesprochen hast mit der Exzentrik, die Muskelarbeitsweise ist überhaupt gar nicht so entscheidend. Es ist relativ egal, ob es isometrisch ist, also isometrisch, war ein Versprecher, also eine Belastung bei gleicher Muskellänge, ob es exzentrisch ist, also bei der Verlängerung des Muskels, sprich, man gibt dem Gewicht nach.
Machen wir es ja relativ isometrisch, ne? Wir gehen in eine maximale Länge und halten isometrisch. Also heißt, wir machen dann keine Längenveränderung mehr groß, sondern
aber ihr nehmt sie exzentrisch ein bis zu dem Punkt, wo ihr halt die Wunschlänge oder die maximale Länge erreicht habt. Und dann empfehlen wir ja dann halt eben das Ganze isometrisch zu halten. So, und was ich eigentlich hinaus möchte ist, es spielt keine Rolle, ob es jetzt isometrisch, exzentrisch oder konzentrisch ist. Wichtig ist, dass bei der adäquaten Muskellänge Kraft erzeugt wird, und zwar aktiv. Und das ist der ganze Trick. Ja, also ich muss einfach bei langer Muskellänge aktiv Kraft erzeugen. Mhm. So, und da gibt's auch entsprechende Analysen zu. Muss ich nochmal kurz gucken. Ja, also ich muss sie jetzt gar nicht im Detail alle beim Namen nennen. Ich habe die hier offen. Aber es gibt halt Untersuchungen, die sagen, okay, es ist nicht abhängig davon, ob es jetzt exzentrisch ist. Und es wird sogar spekuliert, dass die exzentrische Bewegung gar nicht so viel Einfluss darauf hat, wie man immer über lange Zeit vermutet hat. Aber die exzentrische Phase, insbesondere wenn sie akzentuiert wird, im Sinne zum Beispiel von langsamerer Bewegung, bedeutet ja, dass der Muskel mehr Kraft über längere Zeit bei langer Muskellänge aufbringen muss. Weshalb das jetzt nur eine Hypothese meinerseits vielleicht zu den größeren Effekten geführt hat. Aber nochmal für alle da draußen, Muskellängentraining ist Krafttraining bei langer Muskellänge. Und genau das ist die Grundvoraussetzung. Und für alle, die halt eben ihre Defizite haben, und da gehören zum Beispiel auch wirklich leistungsorientierte Kraftsportler dazu, zum Beispiel Powerlifter, da kann ich ein Lied von singen, die würden davon profitieren, weil die ganzen Übungen, mit denen man das so tendenziell eher macht, sind halt eben Übungen, die sie auf die hintere Kette abzielen. Und ich sage, okay, die Oberschenkelrückseite kann ich wahrscheinlich mit Kreuzheben, mit gestreckten Beinen auch.
Das wäre zum Beispiel so eine Übung gewesen, die ich in dieser Studie jetzt eher gesehen hätte. So ein rumänisches Kreuzheben zum Beispiel.
Zum Beispiel, Beinen. Ja.
Da hätte ich jetzt noch mehr erwartet, dass Muskellängenwachstum stattfindet zum Beispiel.
Ja, ist technisch wieder ein bisschen schwerer umsetzbar. Vielleicht liegt es daran, aber und man braucht Material für die Studiendurchführung. Da muss ich aus der wissenschaftlichen Sicht dann argumentieren. Es ist günstiger, das einfach mit einem Nordic Hamstring Curl zu machen. Mhm. Ja. Und ortsunabhängig vor allem. Aber sei es drum, die Oberschenkelrückseite und auch den Rücken kann man da eigentlich sehr gut trainieren. Wenn wir jetzt mal auf die Vorderseite gucken, dann könnte man auch argumentieren, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Bankdrücken mit Kurzhanteln mache statt mit der Langhantel, dann komme ich ja auch viel weiter nach hinten. Das wäre auch die aus Sicht des Muskellängentrainings cleverere Übungsauswahl als das Langhantelbankdrücken. Mhm. Deshalb würde ich auch zum Beispiel Personen empfehlen, die sehr viel Langhantelbankdrücken machen und merken, okay, sie sind gerade ein bisschen eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit, steigt doch einfach mal für eine gewisse Zeit aufs Kurzhantelbankdrücken um oder ersetzt einmal pro Woche Bankdrücken durch Kurzhantelbankdrücken. Und dann hört es aber auch schon fast auf. Jetzt gehen wir mal zu dem Beispiel von dir vorhin.
Butterfly mit, kannst du noch machen oder halt im Seil kannst du aus einer großen Range arbeiten. Ne?
Ja, würde gehen.
Zum Beispiel am Milon X oder halt am normalen Seilzug.
Das ja,
wahrscheinlich auch noch was.
Richtig, also Fly-Bewegungen wären auch gut. Aber gehen wir mal zum Quadrizeps. Das ist ja das Beispiel, was du vorhin angesprochen hast. Die sind da halt eben dicht. Ja, gleiches Beispiel, immer wenn sich das Knie beugt, beugt sich auch die Hüfte, wenn man eine Kniebeuge, Ausfallschritt und so weiter macht, da passiert da nichts, der Muskel kommt nicht auf Länge, zumindest nicht in allen vier Köpfen, da reden wir über den Rectus Femoris, ja.
Genau, weil der in der Hüfte immer annähert dann.
Richtig.
Also sobald der, das ist ja auch koordinativ in dem Muskel, gibt es auch öfter mal Stress bei Powerliftern und sowas, weil halt die Anforderung, wenn du halt in eine Kniebeuge runtergehst, er muss im Knie länger werden und in der Hüfte kürzer gleichzeitig und das unter einer sehr hohen Last, ne? Das ist schon anspruchsvoll.
Ja. Und jetzt überleg mal, wie viele, wir könnten jetzt sagen, okay, wir machen eine andere Übung zusätzlich. Beinstrecken. Wir wissen, Beinstrecken aktiviert den Rectus Femoris schon mehr, aber wie sieht's denn mit der Länge aus? Die ist immer noch blöd, weil bei den meisten Beinstreckmaschinen sitze ich aufrecht. Das heißt, ich beuge wieder das Knie, während die Hüfte gebeugt ist. Ja. Also, jetzt mal logisch weitergedacht. Wenn ihr das Glück habt, eine Beinstreckmaschine in eurem Studio stehen zu haben, wo man sich mit dem Oberkörper nach hinten lehnen kann, Ja, also wo man die Hüfte dann streckt, während das Bein gebeugt wird, also das Kniegelenk gebeugt wird, dann bringt man dort auch die Muskulatur entsprechend auf Länge. Ja, das gibt's sehr selten.
Ja.
Da ist ja auch eventuell was in Planung.
Zufällig gibt's die bei uns bei Milan Pump, aber ja.
Genau, richtig.
Schleichwerbung ist incoming.
Ja, aber es macht halt auch Sinn, die so zu bauen, ja. Man muss sich ja nicht nach hinten lehnen, wenn man nicht möchte, aber man kann es dort. Und diese Option ist ja bei den meisten Beinstreckmaschinen einfach nicht gegeben. Deshalb finde ich die Entwicklung auch relativ clever.
Wobei ich da trotzdem auch sagen würde, 100% ehrlich an der Stelle, dass selbst die Beinstreckerübung mit Zurücklehnen mir nicht reichen wird. Für das, was ich von einem Rectus Femoris an Länge haben möchte, wirst du um ein Hip-Gerät oder um Kniestand nicht drumherum kommen.
Bin ich absolut bei dir. Nicht. Aber was ich damit sagen wollte, es wäre auf jeden Fall schon eine deutliche Steigerung zu, ich mache nur Kniebeugen.
Ja.
Ja. Aber auch da, ich bin bei dir. Wir haben insbesondere in der ventralen Kette, in der vorderen Kette, ganz wenige Übungen, so Krafttrainingsübungen klassischerweise, mit denen wir das erreichen können, was man jetzt an Five oder Flex, also am apparativen Beweglichkeitstraining, apparativen Muskellängentraining erreichen könnte. Und deshalb finde ich gerade so für Sachen wie den Chest zum Beispiel, ja, Chest finde ich super, oder auch der Back, alles wirklich sinnvolle Ergänzungen. Und auch nochmal ein praxisnahes Beispiel. Du hast ja auch schon mit Strongman und auch Powerliftern zu tun gehabt. Guck dir doch mal an, wie die bei ihrem ersten Satz Kniebeugen unter die Hantel gehen. Die sind ja meistens im Schultergürtel, im Brustbereich noch so dicht, dass die eine wirklich gute Position unter der Hantel eigentlich erst im dritten, vierten Satz einnehmen können. Und ich nehme mich da selbst nicht raus.
Ich muss aber jetzt ganz ehrlich zugeben, wollte ich gerade sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag vorher Oberkörper trainiert habe, Bankdrücken und Co. oder was über Kopf und dann am nächsten Tag beugen will, gerade mit einer Lowbar-Beuge, dann kriege ich da auch drunter wie eine Schildkröte, gell? Also das ist nicht nur bei denen so. Worauf ich aber nochmal mit dir gerne eingehen wollen würde, Patrick, du hast nämlich gerade vorhin was in den Raum geworfen, was ich gerne noch ausdiskutieren wollen würde, nämlich diesen wissenschaftlichen Aspekt, dass Dehnen, was du ja gleich gesagt hast, Dehnen, nicht Muskelgelenktraining, auf die Verletzungsprophylaxe keinen Einfluss hat. Und da würde ich schon gerne nochmal drüber diskutieren, weil aus meiner Sicht da eben oft der Aufbau der Studie nicht perfekt war. Was meine ich damit? Das ist ein bisschen so, wenn du halt dehnst, also erstmal ist Dehnen nicht perfekt, das ist mal ein Punkt, aber wenn ich halt dehne und direkt danach schaue, ob ich dann im Sprint direkt darauf folgend, war zum Beispiel eine alte Studie, die ich kenne, weniger Verletzungen habe, dann würde ich sagen, haben sie 100% recht, das passiert nicht. Also weil ich einmal mich vorher dehne und dann in eine Belastung gehe, wird sich verletzungsmäßig gar nichts verändern. Aber ich behaupte, These Wolf-Harvard, ja, wenn du regelmäßig Beweglichkeitstraining in welcher Form auch immer in dein Training einbaust und dein Körper einen besseren Status in Form von Beweglichkeit hat, wird dich das sehr, sehr gut vor Verletzungen präventiv bewahren.
Ja, aber jetzt hast du es schon selbst relativiert, weil du hast gesagt, Dehntraining hätte trotzdem einen Effekt, weil mehr Beweglichkeit.
Also Patrick, dass das möchte ich ganz klar sagen. Ich glaube, dass die Sachen, die wie wir arbeiten, somit die effizientesten sind, die ich zumindest bis jetzt kennengelernt habe, aber jede Form von Beweglichkeitstraining schon mal irgendwas bringt.
Ja.
Also so vermessen bin ich nicht zu sagen, alles andere ist Scheißdreck und es bringt gar nichts. Es ist weniger effizient, es bringt vielleicht nicht den gleich guten Effekt, aber alles, was du machst, um deine Beweglichkeit zu steigern, wird in irgendeiner Form ein bisschen was bringen. Glaube ich.
Wollte ich jetzt auch gar keine Gegenpropaganda zuliefern. Ich muss das auch nochmal relativieren, weil wie du sagst, das ist wissenschaftlich auch gar nicht so leicht messbar. Weil
Riesenthema.
Also du würdest so einen Studienaufbau gar nicht durch eine Ethikkommission kriegen, wenn du sagst, okay, wir lassen jetzt eine Gruppe dehnen und die andere Gruppe lassen wir nicht dehnen und das Ziel der Studie ist zu gucken, wie viele sich verletzen. Weil dann hätte das Ziel der Studie nämlich die Verletzung inkludiert und das kriegst du nicht bewilligt. Das funktioniert so nicht. Deshalb sind das meistens Beobachtungsstudien, die man dazu Rate zieht. Und da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, haben wir wieder das Problem zwischen Korrelation und Kausalität. Also gibt's nur einen statistischen Zusammenhang oder gibt's einen kausalen Zusammenhang? Und das kann man da halt eben nicht so wirklich gut nachweisen.
Beweisen, ja.
Aber Und deshalb habe ich es eben auch nochmal so hervorgehoben mit Dehntraining und Beweglichkeitstraining. Ich sage, Dehntraining bringt auf jeden Fall weniger als Beweglichkeitstraining im Sinne eines Muskellängentrainings, weil ein Muskellängentraining dich nachweislich darin verbessert, bei langer Muskellänge Kraft zu erzeugen. Und jetzt, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Überleg mal, wenn dir deine Patienten als Physiotherapeut erzählt haben, wenn die nach einem Muskelfaserriss, Muskelbündelriss kommen oder wie auch immer, oder Kreuzbandriss, auch ganz klassisch für diese Verletzungshergänge, in welcher Situation oder Position haben die sich denn diese Verletzung zugezogen? Bei kurzer oder bei langer Muskellänge? Und warum? Meistens
bei langer, würde ich sagen.
Weil sie in der Position nicht mehr adäquat viel Kraft erzeugen konnten, um ihre Struktur zu sichern oder um das Gelenk zu stabilisieren. Oder?
Bist du
bei mir?
Würde ich 100% unterschreiben.
So, und deshalb sage ich, für Verletzungsprophylaxe, Prävention, ist ein Muskellängentraining viel, viel wertvoller, weil das Ziel von Muskellängentraining ja eigentlich ist, bei langer Muskellänge mehr Kraft erzeugen zu können. Was bedeutet, und da komme ich gleich auf diesen Schnellkraftaspekt noch, wie ich vorhin schon erzählt habe, geht's ja quasi um diesen Überlappungsgrad, ja? Also ein Sarkomer kann effizienter Kraft erzeugen, je größer der Überlappungsgrad zwischen Aktin und Myosin ist. Und wenn ich einen Muskel auf lange Länge bringe, dann nimmt dieser Überlappungsgrad ab. Wenn ich jetzt allerdings durch ein Muskellängentraining die sogenannte Sarkomerogenese, also eine serielle Sarkomeradition auslöse, dann ist auf gleicher Länge eine größere Anzahl an Sarkomeren, was bedeutet, ich kann die Sarkomere gar nicht mehr so weit auseinanderziehen, dass die nicht mehr adäquat viel Kraft erzeugen können. Und das sorgt in dieser ganzen Kraft-Längen-Relation eines Muskels zu einer Linksverschiebung. Das bedeutet, die können ihre maximale Kraft schon bei einer längeren Muskellänge erzeugen. Das macht für viele Sinn, zum Beispiel bei, denk mal an Sprinter, ja? Mhm. Welche Gelenkamplituden, welche Muskellängen ein Sprinter in seiner Oberschenkelrückseite erreicht. In der Zeit, in der er aktiv auf dem Boden ist, um Kraft zu entfalten. Das ist ja gar nicht so viel, ja. Also die gehen relativ weit nach hinten, aber die setzen halt ziemlich unterm Körper eigentlich auf und die wollen guten, ja, ab Beginn möglichst viel Kraft erzeugen können. Was würdest du jetzt aus Effizienzsicht mal sagen, wenn die den nach dem Fußaufsatz den Fuß erstmal quasi 15, 20, 25 Zentimeter unterm Körper nach hinten ziehen müssten, bis ihr Muskel überhaupt mal adäquat viel Kraft erzeugen kann? Das wäre ja kontraproduktiv. Damit beschleunigen die nicht optimal. Wenn die aber ab Sekunde 1 oder ab Millisekunde 1 besser gesagt, wo die den Fuß auf dem Boden haben, dann schon adäquat viel Kraft erzeugen können, dann haben die viel mehr Weg, um sich nach vorne zu beschleunigen. Ja? Und auch da, das ist halt eben so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, da macht es total Sinn, halt ein Muskellängentraining zu machen. Dann in dem Leistungsfeld dann vielleicht auch tatsächlich eher mit Übungen wie rumänisches Kreuzheben mit Zusatzgewicht, weil es auch um die Höhe der Kräfte geht. Ja, aber ganz grundsätzlich ist das nachgewiesen, ein Muskellängentraining sorgt für so eine sogenannte Linksverschiebung in der Kraft-Längen-Relation. Und die werden einfach früher mehr Kraft erzeugen können. Also bei längerer Muskellänge mehr Kraft. Und das hilft nicht nur bei Schnellkraftleistung, sondern in erster Linie halt eben bei der Verletzungsprophylaxe, weil die meisten Verletzungen ja dadurch entstehen, dass ein Muskelgelenksystem plötzlich dazu gezwungen ist, in einer Länge, in einer Position Kräfte zu erzeugen, die es einfach nicht gewohnt ist.
Ja. Finde ich jetzt gerade ein aktuellen geiles Beispiel aus der Praxis. Die Leute, die uns folgen, haben ja gemerkt, dass ich in letzter Zeit hier Steinheben und Co. geil finde, weil ich da beim Dennis Kohlruss war. Die Grüße gehen raus auf seiner Strongman-Villa und das so ein bisschen kennengelernt habe. Und mich hat eben genau das fasziniert, dass die jetzt zum Beispiel beim Steinheben, die nehmen den Stein hoch und dann legen die sich den auf den Bauch und auf die Brust und es gibt dann teilweise Videos von Profis, die da die Hände kurz loslassen. Also die gehen so weit in eine Rückneigung, in eine Hyperextension, wie wir es bei Five machen, mit teilweise 130, also der schwerste Stein, den Dennis, glaube ich, geschultert hat, sind 200 Kilo als runder Stein. Die legen sich diese 200 Kilo, ist jetzt das extremste Beispiel mit Dennis, ja, der ist natürlich ein Vieh, diese 200 Kilo so auf in einer maximalen Hyperextension der Wirbelsäule, weil der Bauch bei denen in der Länge so viel Kraft aufbringen kann, also die ganze vordere Kette. Und das kann sich ein normaler Mensch, der jetzt gerade aus seinem Bürostuhl kommt und sich kaum noch aufrichten kann, ohne ein Gewicht, ne, weil einfach so viel Spannung da ist, gar nicht vorstellen. Und das ist eigentlich wieder das perfekte Beispiel von Kraft in der Länge in so einer Funktion, wenn ich eben sowas Ursprüngliches mache, wie einen Stein nach oben heben. Oder auch das Baumstammstemmen, dieser Locklift über Kopf, ne? Gegriffen drin. Da lehnen die sich komplett nach hinten, das ist eigentlich wie ein Bankdrücken. Also ich würde behaupten, die Hauptkraft des Rausdrückens kommt mehr aus der Brustmuskulatur als aus der Schulter. Weil du da viel mehr Kraft aufbringen kannst, ne? Und die haben da ja krasse Leistungen. Also die guten Athleten machen da 150 Kilo auf Wiederholung und so, ne?
Ja. Also das muss so, ja technisch das kurz so sein.
Als Einspieler hier, dass das halt eben auch in der Natur des Menschen liegt, diese Kräfte aufbringen zu können in absurdesten Bewegungen oder Positionen, nenne ich es mal, in für uns augenscheinlich absurde Haltungen solche Kräfte aufbringen können. Aber ich muss dahin trainieren. Also wenn ich das jetzt als Bürotäter mache und ich versuche einen Stein zu heben in so einer Dimension und trainiere da nicht drauf hin, dann hast du einfach nur Aua hinterher.
Ja ich merke schon.
Der Mensch kann das, wenn man es trainiert.
Ja, sehr gut. Wir
müssen uns dabei bringen, ja.
Richtig, ja. Also langsam drauf hinarbeiten, wie bei allem.
Und, genau.
Jetzt wollte ich eben noch was sagen. Jetzt habe ich es leider vergessen.
Na? Ich weiß nicht, wenn entweder es fällt dir ein, sonst habe ich noch was zum Thema Studium, was wir vielleicht noch kurz so von beleuchten können. Es werden ja immer wieder auch Studien angeführt. Ich weiß nicht, ob du jetzt was rausgesucht hast. Zum Beispiel wurde ich oft verlinkt unter Instagram-Videos, wo ich komme jetzt leider gerade nicht mehr auf den Namen der Studie. Auf den Namen schon mehr oder weniger. Also da wurde untersucht, ich hätte sie nochmal raussuchen sollen, ist echt schade, ob die Psoaslänge einen Einfluss hat auf Rückenschmerzen. Also wir in unserer Philosophie sagen ja, wenn dein Bauchmuskel, dein Hüftbeuger, also der Psoas, Iliacus, Rectus Femoris, wenn diese Strukturen viel Spannung haben, Hypertonus haben, nicht mehr richtig loslassen können, dann ist die Chance groß, dass du ein LWS-Rückenthema bekommst, ne, bis hin zum Bandscheibenvorfall. Und dann gibt es eben eine Studie, die sozusagen bewiesen haben will, dass es eben keine Kausalität gibt zwischen einem kürzeren Psoas und Rückenschmerzen. So, jetzt habe ich mir die Studie dann angeschaut, weil sehr viele Leute mich da verlinkt haben und gesagt haben, guck mal, der Physio XY sagt, wenn noch einer jemals sagt, der verkürzte Hüftbeuger spielt eine Rolle bei Rückenschmerzen, dann erhänge ich den so sinngemäß. Ne? Und wenn man dann aber reinschaut in die Studie, dann hat man betrachtet die Länge des Hüftbeugers mit dem sogenannten Thomas-Test. Also das ist ein Test, den ich auch in der Physiotherapieausbildung gelernt habe, den schon bei Yanda gab, wo du quasi auf dem Rücken liegst, ein Bein fixierst du dir so nach oben, ne, mit den Händen und das andere Bein lässt du runterhängen und dann misst du mit dem Winkelmesser eben, wie weit das Bein runterhängt und daran bestimmst du die Psoaslänge. So, jetzt kann ich sagen aus Erfahrung, wenn du bei diesem Thomas-Test durchfällst, also diese 0 Grad, die gefordert sind, im Überhang nicht mehr schaffst, dann bist du wirklich im Arsch. Das heißt, ich sehe in einer Kettenbewegung wie im Kniestand oder Hip viel, viel früher eine Einschränkung wie bei diesem Thomas-Test. Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, dass diese Studie eben nichts beweist im Sinne von Psoas-Verkürzung oder Zusammenhang mit Rückenschmerzen um Psoas-Verkürzung, weil eben dieser Test nicht hinreichend zeigt, ob der Muskel kurz ist oder nicht. Und das Thema haben wir beim Muskellängentraining oder halt beim Bewerten von Interventionen im Beweglichkeitstraining immer. Wir haben nämlich selber mal eine Studie gemacht mit Mercedes-Benz zusammen und der Universität Karlsruhe. Ich kann die gerne mal unten in die Dinger rein verlinken. Mit sehr guten Ergebnissen, aber da war es so, dass die eben auch nicht wussten, wie sie denn die Beweglichkeitsveränderungen vernünftig messen wollen, weil es gibt weltweit nichts Anerkanntes. Und die hätten sogar bildgebende Diagnostik mit einbezogen, aber selbst das gibt kein gutes Bild, also kein scharfes Bild über Veränderungen der Beweglichkeit. Und am Ende haben die wieder mit dem Winkelmesser da hantiert und da wissen wir beide, wenn 3 verschiedene Leute mit dem Winkelmesser die gleiche Geschichte messen, kriegst du 3 verschiedene Ergebnisse, weil es einfach nicht akkurat ist. So, und ich möchte damit sagen, wenn ihr in die Studienwelt reinguckt, es gibt uns gute Hinweise und so weiter und viele Sachen sind da auch geil, aber eben zu sagen, das und das ist bewiesen, weil das ist echt im Beweglichkeitsthema schwierig, weil du kannst es nicht messen. du hast diese, also wie du sagst, jetzt haben wir jetzt aus 2024 endlich eine Studie, die das betrachten konnte mit dem Sarkomeranbau. Wir konnten es vorher einfach nicht sehen, ne? Und das haben wir halt im Beweglichkeitsbereich, gerade bei den alten Daten, so viel Studien, die halt einfach vom Aufbau her nicht optimal sind, sage ich mal.
Ja, also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was Aussagekraft von Wissenschaft angeht oder von Studien. Ich würde da gar nicht die Studien selbst als Schuldigen nehmen, weil das, was in der Öffentlichkeit transportiert wird, liegt nämlich meistens an einem Fehlschluss, der aus einer falschen Interpretation oder aus der fehlenden Kompetenz beim Lesen dieser Studien einfach rauskommt. Dass da halt Dinge in so eine Schlussfolgerung dann rein interpretiert werden, die die Autoren gar nicht selbst gesagt haben. Oder dass so die Sachen aus dem Kontext gerissen werden. Das passiert ja häufig, also leider sehr häufig mittlerweile. Also Empfehlung an der Stelle einfach, wenn irgendwer über Studien spricht, guckt euch dann, wenn es euch interessiert, die Studien selbst nochmal an. Oder ist es vielleicht auch manchmal einfach vermessen zu erwarten, dass jemand in 20-sekündigen Instagram-Reel halt die Details von so einer Studie wirklich adäquat und repräsentativ dann darstellen kann. Aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Da ging es ja um die haben gesagt, die Kürze des Psoas ist da entscheidend, ja?
Ja, genau. Also die Bewegungseinschränkung im Psoas soll eben, haben die untersucht, wie viel Einfluss das auf Rückenschmerzen hat oder nicht. Und die kamen eben zum Schluss in ihrer Zusammenfassung, dass quasi die Einschränkung im Psoas nichts mit Rückenschmerzen zu tun hat. Was wir in der Praxis halt wirklich anders sehen. Wobei, ich muss auch relativieren, ich nie den isolierten Psoas sehe, sondern die Aufrichtung in Summe. Also da spielt ein Bauchmuskel eine große Rolle, ein Zwerchfell eine große Rolle, ein Rectus femoris eine große Rolle. Also ich begrenze das nie auf einen einzelnen Muskel. Also ich würde auch sagen, dass der Psoas als Ursache etwas überbewertet ist, weil sehr oft eben eine Bauchdeckenspannung und so mindestens genauso eine große Rolle spielt. Aber eben, ich würde schon klar widersprechen, wenn du sagst, oder so wie die gesagt haben, ich mach's mal einfach so weit, wie du das Bein hinter die Körper-Null-Linie bekommst, hat keinen Einfluss auf deine Statik und auf deinen Rückenschmerz, da würde ich widersprechen. Da sehen wir in der Praxis was ganz anderes.
Ja.
Übrigens zu Pfeif gibt's, weil du gerade vorhin Ethikrat gesagt hast, zu Pfeif gibt's eine sehr, sehr große klinische Beobachtungsstudie, die hier in der Sonnhalde stattgefunden hat, immer noch läuft, ich glaube mittlerweile 10.000 Patienten oder was, die befragt wurden nach ihrer Kur eben mit Pfeif-Intervention. Und da war es eben auch so, wir durften keine andere Gruppe machen, die also Pfeif nicht bekommt, weil der Ethikrat uns das nicht zugelassen hat. Und bei dieser Beobachtungsstudie, das kann jetzt jeder für sich bewerten, wie wirkungsvoll oder wie aussagekräftig Beobachtungsstudien sind. Aber ich finde es schon sehr interessant, wenn Menschen eben ihre auf einer Borg-Skala von 1 bis 10 ihre Schmerzempfindung vor und nach so einer Intervention über Wochen einschätzen, finde ich das schon sehr wichtig oder sehr aussagekräftig, weil am Ende des Tages zählt ja, wie die Menschen sich damit fühlen. Und da sind die Ergebnisse krass, also wirklich krass positiv.
Ja. Ne?
Und das sind hier in der Sonnhalde in Donaueschingen eher chronische Schmerzpatienten, die da sind und die eben auch oft ein Rentenbegehren aus Schmerzthemen schon haben. Also sehr fortgeschrittene Schmerzpatienten, sehr langjährige Schmerzpatienten mit krass positiven Ergebnissen.
Mhm.
Das mal so als ein Beispiel.
Ja, ist spannend. Also bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, was am Ende dann rauskommt. Also ich erwarte positive Ergebnisse. Aber ja, wie du sagst, das kann dann auch eben so ein Anstoß sein, dass das wissenschaftlich auch vielleicht ein bisschen mehr Popularität dann erfährt. Ja. Das fliegt dann noch so ein bisschen unterm Radar, leider. Zumindest das apparative Beweglichkeitstraining, aber auch da, man kennt ja ähnliche Mechanismen aus dem Krafttraining mit Langhanteln über volle Länge und so weiter und so fort über andere Formen. Deshalb, es ist davon auszugehen, dass das eben ähnliche Studienergebnisse dann erzeugt.
Vielleicht auch da nochmal ganz kurz ein kleiner Werbeeinschub.
Ja.
Wir haben im November ja unser großes Pfeif-Event hier. Datum habe ich jetzt nicht im Kopf, verlinke ich euch auch gerne drunter. Und da wird der Dr. Fierl sprechen, der die Studie gemacht hat. Und da gibt's mehrere Zwischenergebnisse. Wir haben die damals machen müssen für die klinische, für die Für die Medizinproduktzulassung 5 mussten wir einen Nachweis der Wirksamkeit bringen und das hat diese Studie erbracht und die hat da Dr. Vierl eben geleitet und hat die dann jetzt weiterlaufen lassen. Und der wird über diese Studie und diese Ergebnisse auf unserem 5-Event sprechen.
Sehr spannend.
Also ein interessanter Aspekt, wo sich's lohnt, hier mal vorbeizukommen. Was hast du noch gefunden in der Wissenschaftswelt? Was irgendwie pro oder contra?
Im Grunde genommen contra eigentlich fast nichts. Also es spricht aus meiner Sicht und auch aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich nichts gegen Muskel-Längen-Training. Und die wesentlichen Punkte habe ich eigentlich schon zusammengefasst. Ja. Es ist nicht abhängig von der Muskelaktionsform. Also ob ich das Ganze exzentrisch, konzentrisch oder isometrisch mache, ist egal. Es kommt letztlich darauf an, dass man es bei langer Muskellänge macht. Mhm. So. Und jetzt werden vielleicht die ein oder anderen Personen auch die Meta-Analyse von Alizadeh kennen. Also ist aus 2023. Die haben mal untersucht, inwiefern Krafttraining über volle Bewegungsumfänge sich hinsichtlich der Effekte auf Beweglichkeit verhält gegenüber Dehntraining. Und die kamen dann zum Schluss, dass Krafttraining exakt, also über die volle Bewegungsamplitude, Krafttraining exakt genauso effektiv ist, um einen beweglicher zu machen wie Dehntraining. Und dann gab es noch eine Zusatzauswertung, da haben sie geguckt, ob Krafttraining plus Dehntraining zusammen eventuell zu größeren Effekten führt und haben festgestellt, nein, selbst wenn man jetzt zusätzlich zum Krafttraining noch ein Dehntraining macht oder zusätzlich zum Dehntraining noch Krafttraining, über die volle Amplitude wohlgemerkt, dann gab es keine größeren Effekte, als wenn man eines von beiden alleine gemacht hätte. Interessant war aber, dass man ja logischerweise nur beim Krafttraining gleichzeitig auch stärker geworden ist. Das bedeutet, Krafttraining über die volle Bewegungsamplitude schlägt Dehntraining. So, und die haben das limitiert auf das Krafttraining mit externen Lasten. Beim Krafttraining ohne Zusatzlasten haben sie das jetzt nicht so statistisch eindeutig gesehen, aber das lag auch an den verwendeten Übungen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du machst jetzt zum Beispiel, apparative Beweglichkeitstrainingsübungen, wie zum Beispiel an Five oder Flex, die sind ja so konstruiert, dass du mit deinem Körper eine Position einnimmst, wo ein möglichst großes Drehmoment auf die Zielmuskulatur wirkt. Das heißt, du kannst genau mit diesen Bewegungen, mit diesem apparativ gestützten Training, nämlich dann externe Lasten erzeugen, die mit normalen Übungen, mit dem eigenen Körpergewicht nicht realisierbar wären, weil du diese Drehmomente nicht erreichst, weil du dich halt nirgends aufstützen kannst und so weiter und so fort.
Einfach die Kraft fehlt, ja?
Ja, genau. Und da muss man halt immer wieder dann auch so ein bisschen relativieren. Das, was auf den Muskel einwirkt, ist ja letzten Endes quasi ein Drehmoment, ja? Kraft über einen Hebelarm. Es ist nicht immer nur die Kraft des eigenen Körpergewichts. Ja. So, und darüber lässt sich das halt ganz gut manipulieren. Und da nochmal auch ein Vorteil von Five- und Flex-Geräten, weil man halt eben über die Einstellung dieses Geräts diesen Hebelarm und damit das Drehmoment, das wirkt, auch manipulieren kann. Das heißt, ich kann dort tatsächlich auch progressiv die Belastung steigern. Ob ich mich jetzt weiter drüber lege oder nicht so weit, ob ich jetzt dann die Unterstützungsfläche ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer einstelle, das sind alles eben Vorteile, die nicht nur die Übungssicherheit positiv beeinflussen, sondern auch eben eine progressive Steigerung der Beanspruchung ermöglichen.
Ja. Und auch da nochmal wichtig zu differenzieren, also die Studienergebnisse glaube ich so, wenn die halt klassisches Dehnen, also nochmal für die alle, die zuhören, ja. Das klassische Dehnen hat mit dem, was wir machen, nicht so viel zu tun. Das darf man eben bei solchen Betrachtungen differenzieren. Und auch da wieder aus der Praxis, jeder, der intensiv einen Sport oder ein Training betreibt, wird in manchen Bereichen eine funktionelle Verkürzung oder eine Funktionseinschränkung über die Jahre entwickeln, wo sich's lohnt, spezifische Übungen für zu machen. Ja, das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Auch wenn es da vielleicht so mit genau unseren Sachen noch keine Betrachtung gibt. Ich hoffe da ja sehr auf die Hochschule. Grüße gehen raus, Johannes, ja, dass ihr da was macht, Johannes Marx. Da ist sicherlich ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden, einfach nochmal zu sagen. Aber so unterschreibe ich das. Wenn jemand klassisch dehnt, im Vergleich zu Full-Range-Training, glaube ich, dass das besser abgeschlossen hat. Und vielleicht hier jetzt für alle, die zuhören, ich würde jedem empfehlen, und das ist auch das, was wir bei Milon schulen, in jeder Hinsicht, immer im Training maximale Range of Motion zu trainieren. Also diesen Effekt nehme ich immer mit. Übrigens nicht nur für die Beweglichkeit. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass ein Gluteus in der maximal gedehnten Position den besten Wachstumsreiz kriegt, dass ein Brustmuskel sehr gut auf gedehnte Positionen reagiert, ein Latissimus sehr gut auf gedehnte Positionen, auch was Hypertrophie angeht, reagiert. Das heißt, es gibt viele Gründe, über Full Range zu trainieren. Ja, also diese halben Bewegungen, Hofknicks, Kniebeugen und so weiter, bitte nicht machen. Ja. Und zusätzlich würde ich trotzdem immer ein paar spezifische Pfeifübungen sehen, ja.
Ja, da gehe ich absolut mit.
Definitiv. Definitiv. Also vielleicht machen wir nochmal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel. Ich merke aber definitiv, dass wir noch ein paar Podcasts machen dürfen und uns vielleicht mal mehr einzeln, also dass wir mal sagen, zum Beispiel, was wir heute gar nicht gesprochen haben, psychische Aspekte von Muskellängentraining, also diese Aufrichtung, was es aufhellend mit dir macht. Gibt's ganz, ganz tolle Sachen dazu, auch aus der Wissenschaft. Mhm. Da könnte man mal einen extra Podcast drüber machen, wenn euch da draußen das interessiert. Das wäre schon eine Stunde füllend, allein das Thema. Aber vielleicht nochmal so zusammenfassend. Also versucht immer Full Range of Motion zu trainieren. Ich glaube, das kam zur Genüge rüber. Versucht ein Muskellängentraining in jedes Training mit einzubauen. Auch das gibt's ja noch ganz, ganz viel. Diese Ammenmärchen, Patrick, aus der Wissenschaft, aus alten Betrachtungen mit klassischem Dehnen, dass man es nicht zusammen machen soll. Thema Mikrotraumata und sowas. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine extra Folge. Aber ich würde jedem empfehlen, bei jedem Training ein bisschen Muskellängentraining mit einzubauen. Und vor allem, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, irgendwo ein Problem habt, so typisch Schulter bei Kraftathleten oder so, schaut erstmal, dass die Funktion der Schulter wieder da ist, dass eine Beweglichkeit da ist und geht dann im nächsten Schritt erst wieder ins Muskeltraining rein, ins Krafttraining rein, weil das kann sonst einfach, weil gerade beim Schulterthema eben oft koordinativ, biomechanisch Muskellängenthemen da sind, dass ein Schulterblatt nicht richtig rotiert und all so ein Kram, will ich jetzt nicht im Detail aufdrösen, das haben wir wieder eine Stunde, können wir auch mal ein extra Thema zu machen. Da ist einfach maßgeblich, dass ich nicht mit einem Training den Zustand verschlechter, weil ich ständig wieder eine Enge reintrainiere, manchmal wichtig eben erstmal die Funktion herzustellen. Und deshalb da auf jeden Fall, wenn ihr Schmerzen habt, dem Thema mehr Gewicht geben und das auf jeden Fall mit einbauen ins Training und nutzen.
An der Stelle gerade nur eine Ergänzung. Krafttraining mit höheren externen Lasten würde ich an der Stelle vermeiden. Weil wir haben ja auch gesagt, Muskellängentraining ist eigentlich Krafttraining. Ja.
Ja.
Also da macht Muskellängentraining im Sinne eines Krafttrainings zur Wiederherstellung der Funktion und danach erst wieder in das gewohnte, traditionelle Krafttraining mit höheren externen Lasten, um dann Leistung zu steigern, Muskelmasse wieder aufzubauen und so weiter und so fort. Weil da bin ich absolut bei dir. Erstmal belastbar sein und dann belasten. Das sollte der Leitsatz sein.
Was auch so ein Aspekt ist für alle, die nochmal zu hören, so von Five oder von Muskellängentraining allgemein, was so ein ganz wichtiges Ding für mich ist, man sieht es oft, wenn Leute nur Muskeltraining machen, also im Sinne von Bodybuilding, dass sie dann eben sehr unfunktionell werden. Also Tim Budesheim hat das mal ganz geil gesagt, dass er gesagt hat, ich wollte nie so ein Bodybuilder sein, mit dem du beim Umzug nichts anfangen kannst. Ja. Ne? So dieses Typische. Und das ist ja so, also was bei Five ein ganz, ganz großer Faktor ist, über den wir heute auch noch nicht gesprochen haben, ist dieses wieder Vertrauen in den eigenen Körper kriegen. Und auch mal ein bisschen missliche Lagen, also Thema Steine heben oder sowas, ne? Wenn ich jetzt ein Sofa wo hochtragen muss und es geht ein bisschen um die Ecke und ich muss mich mal in eine blöde Position verlagern. Jemand, der seine Beweglichkeit im Griff hat, der regelmäßig Five macht, der hat da kein Problem. Jemand, der nur in bestimmten Bahnen stark ist, weil er immer die gleichen Übungen ausführt, ne? Und die vielleicht sogar noch nur in geführten Geräten, der wird diesen Aspekt nicht haben. Ne? Der hat dann trotzdem dieses Ding, oh, wenn ich mich verhebe, wenn ich irgendwie eine komische Bewegung mache. Also dieses natürlichen Körper zu kriegen, in den ich Vertrauen habe, also dieses Selbstvertrauen in meinen Körper, dass ich belastbar bin. Ich konnte zum Beispiel sofort Steine heben. Also ich habe, glaube, der schwerste, den ich fast bis oben gekriegt habe, waren 90 Kilo, also den ich auf der Brust liegen hatte in einer Extension, waren 90 Kilo. Könnt ihr euch das Video zu angucken, ist noch online. Von der Strongman Villa, da sieht man das ganz gut. Und das konnte ich nur, weil ich halt diese Extension total gewohnt bin, weil ich die seit Jahren immer übe. Bist du das nicht gewohnt? Du denkst, du brichst in zwei Hälften. Ne?
Ja.
So, und deshalb Five, ganz, ganz großer Faktor, dieses Vertrauen in den Körper, einen belastbaren Körper, der in allen Positionen eben verletzungsfrei sich bewegen und Kräfte aushalten kann. Ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja. Wurde ja auch über Jahrzehnte so postuliert, dass bei Heben und so weiter immer bitte auf einen geraden Rücken zu achten ist und so weiter und so fort.
Aber hey, völlig ad absurdum, ne? Die ja, heben mit rundem Rücken 200 Kilo Steine.
Das ist halt eben genau der Punkt. Ich glaube, dass, also man muss einfach mal sagen, dass der menschliche Körper zum Bewegen gedacht ist. Jedes Gelenk ist zum Bewegen gedacht. Ein bisschen weniger. Also Wirbelsäule ist ja eigentlich eher statisch zu stabilisieren, wegen Kraftübertragung und so. Aber auch die sollte bewegt werden, vor allem in der Rotation. Passiert auch viel zu selten. Aber ja. Das Problem ist eigentlich nicht, dass Personen mit rundem Rücken heben, sondern dass sich Personen halt zuvor über viele Jahre oder Jahrzehnte antrainiert haben, dass sie nicht mehr mit rundem Rücken heben können.
Genau.
Und aber lass dazu vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Folge machen. Das sprengt jetzt super den Rahmen.
Gerne. Ja. Super gerne. Also ich glaube, es kam jetzt hier im Podcast durchaus rüber, wie wichtig das Thema ist. Also auch an alle Betreiber, Trainer, sonst was, die draußen arbeiten, ist wirklich ein Thema, dem man Gewicht geben darf. Ich spreche auch besonders die an, die schon ein Konzept stehen haben und dem vielleicht zu wenig Liebe geschenkt haben, die letzten Jahre im Sinne von Menschen ranführen. Weil so ein Konzept lebt halt im ersten Moment ganz, ganz stark davon, dass ich die Leute ranführe, dass sie es kennenlernen, dass sie diesen Profit, den sie davon haben, auch mal erspüren. Also wenn ihr da jetzt euch ertappt fühlt und sagt, hey, wir haben zwar so ein Konzept stehen, aber es dürfte ein bisschen besser laufen, dann geht da mal wieder richtig ran, kommt gerne zu uns auf Schulungen. Wir haben jetzt dann die Five Trainer Convention steht jetzt bald vor der Tür. Also wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, kommt da gerne vorbei und bildet euch einfach nochmal fort in dem Thema, weil die Wirkung und die Weiterempfehlungswirkung und einfach dieses ganze Menschen schmerzfreier kriegen und diese Schmerzfreiheit ist nachher einfach Stammtischthema und so. Das ist so ein mächtiges Tool, wenn man es richtig nutzt im Studioalltag, im Praxisalltag. Also gebt dem Ganzen nochmal Gewicht, weil es einfach ein unglaublich wichtiger Hebel für euren Erfolg sein kann und vor allem für den Erfolg eurer Klienten und Klientinnen. Ne? Das nochmal von meiner Seite als Appell. Und für alle, die zuhören, die jetzt eher User sind, geht ran, sucht euch einen Club, wo ein schönes Five-Konzept steht. Lasst euch das richtig zeigen, nutzt das, weil das ist einfach von der Wirkung auf den Körper, auf den Mehrwert, auf die Lebensqualität super, super wichtig, super wertvoll. Und umso mehr ihr eben Alltag habt, wie wir jetzt mit viel Autofahren, also wie Mario und ich, viel draußen, viel Außendienst, viel sitzen hier im Podcast, in irgendwelchen Meetings, dann ist umso wichtiger, das zu pflegen, diese Aufrichtung zu pflegen. Und wir haben wirklich noch viel Potenzial für andere Podcasts in der Richtung, Patrick, weil wir haben auch jetzt eigentlich nicht wirklich hergeleitet, wie wir zum Beispiel die Entstehung von Rückenschmerzen und sowas sehen. Wir haben es nur angerissen. Also wir können hier nochmal wirklich gerne, wenn es euch interessiert, in die Tiefe viel mehr machen. Ich würde aber sagen, dass wir heute mal langsam zum Ende kommen. Vielleicht noch auch für euch oder bitte von uns an euch. Wir sind ja jetzt hier wieder sehr aktiv, aber relativ frisch aktiv. Es kommt jetzt gerade jede Woche im Podcast sehr konsequent, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Und wenn euch das taugt, wenn ihr das lehrreich findet, wenn ihr uns gerne zuhört, supportet uns gerne mal, weil der Algorithmus meines YouTube-Channels, der wird gerade erst so ganz langsam wieder wach, weil ich einfach über Jahre es nicht so pflegen konnte, wie ich gerne wollen würde. Und dementsprechend lasst uns gerne mal ein Like da, kommentiert mal was drunter, fragt mal was drunter. Das hilft uns sehr, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich Mehrwert bieten für alle, die sich um die Themen Training und so weiter interessieren. Kann man hier, glaube ich, bei uns eine Menge lernen. Also supportet uns mal ein bisschen und teilt das mal und postet und kommentiert und lasst Likes da. Ist einfach eine Algorithmus-Schelle, dass wir in eine Sichtbarkeit kommen. Ich glaube, ein bisschen Sichtbarkeit haben wir verdient hier an der Stelle. Patrick, magst du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, du hast alles gesagt. Hat wieder Spaß gemacht.
sind wir für heute durch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall zum Beweglichkeit, Muskellänge nochmal eine Menge machen. Wir müssen auch mal ein paar Gäste hier einladen. Vielleicht mal so ein Robert Schleip oder so wäre geil. Den muss ich mal anschreiben und fragen, ob er Bock hat. Der hat eigentlich immer Bock. Und den Home müssen wir mal mit reinnehmen. Und ach, wir machen hier noch so viel. Ich hab Bock. Danke euch. Patrick, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Und wir sind raus. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Bis dann, ihr Lieben. Ciao,
bis
ciao.
Bis dann.